Happy Shooting, Folge 843. Flexibel wie eine Brechstange. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Kloster Soundlab.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, nicht schlecht. Wenn wir schon keinen bezahlenden Sponsor haben, dann haben wir halt einen in eigener Sache.
Ne? Ach, du bezahlst den Platz nicht. Wir müssen mal reden. Nee.
Zahlt den Platz. Sehe ich nicht ein.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ich möchte den Lakritze-Lolli dafür bekommen. Mindestens. Aber noch nicht angelegt.
Da können wir dann im Mai drüber reden.
Sehr gut.
Bei Klostergeister.
Machen wir das.
Wenn die da Lakritze-Lollis haben, dann kaufe ich dir einen. Und wenn nicht,
alles
dann.
Klar.
Bring ich
Pech gehabt
Edeka halt. Mit oder so. Alles okay. Machen wir das gleich. Hier in eigener Sache, ganz kurz, weil gestern bekam ich einen Anruf vom Kloster und deshalb dachte ich, ich möchte ja nochmal ganz kurz auf den Kloster Sound Lab Workshop hinweisen. Der findet am 30.09. bis zum 5.10. im Kloster in Inzighofen statt. Da, wo wir auch den Klostergeister Workshop machen, in der schönsten Umgebung, die man sich für sowas nur vorstellen kann, fürs Lernen. Es handelt sich um einen Workshop rund um das Thema Audioproduktion, rund um das Thema Podcasting für Privatleute und für Firmen. Und ja, wer da dabei ist, kann hinterher professionell Podcasts produzieren. Und zwar rundum mit allem, was dazugehört, mit Themenfindung, mit redaktioneller Arbeit, mit technischen Geschichten natürlich, mit Mikrofonen und Interfaces und Recording und Schneiden und Editieren und Veröffentlichen und KI und Smartphone-Produktion und was weiß ich, also Video auch noch ein bisschen, also wirklich alles. Und gestern ruft mich der Chef an von Inzighofen und sagt, sind noch nicht so viele Leute angemeldet. Jetzt ist das aber auch ein Workshop, der erst im September stattfindet, Ende September. Und da sind wahrscheinlich einige, die sagen, oh ja, das ist cool, aber da melde ich mich halt irgendwann mal an, irgendwann mal.
Oder da muss ich mal fragen, wie das mit dem Urlaub ist. Oder ich muss den Chef mal fragen, ob wir nicht mal.
Genau. Mhm. Und da dieser Workshop quasi neu ist, ne, den haben die noch nie gemacht, den können die überhaupt nicht einschätzen. Da wissen die gar nicht, ob es da vielleicht über das Jahr noch ein bisschen Interesse gibt. Und deshalb möchten die halt bald mal Butter bei die Fische sehen. Und wenn sich dann nicht noch ein paar Leute jetzt anmelden, dann wird das Kloster sagen, ja, da müssen wir was anderes hin tun, wo ja, wir uns sicher sein können, dass wir auch Leute kriegen.
Ne? Mhm.
Also, ja, wir reden jetzt noch so von ungefähr einem Monat Zeit und dann wird der stattfinden oder halt nicht. Und das hängt halt davon ab. Also solltet ihr irgendwie das Interesse haben und sagen, ah ja, nee, das will ich eigentlich, dann ist jetzt der Zeitpunkt, vielleicht mal nach der Fortbildung zu fragen. Das ist auch für Firmen interessant, die ihre Themen vielleicht irgendwo für intern aufbereiten wollen, im Audioformat oder neue Kunden damit erschließen wollen oder neue Kommunikationswege. Also Kloster Sound Lab Ende September, Anfang Oktober. Im Kloster.
Sehr schön.
Link in den Shownotes. Schaut's euch an. So. Wer sind wir? Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast.
Das sind
und wir haben.
ich bin ganz überrascht von der Reihenfolge. Alles ist anders heute.
Naja, Reihenfolge ist egal. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich bin der Chris.
Ich bin der Boris.
Der Boris und wir. Reden jetzt wieder über Fotografie, über viele spannende Themen. Wer hier live dabei sein möchte, wir haben unseren Slack im Happy Shooting Slack mit Link auf dem Bildschirm und in den Shownotes. Da gibt es den Kanal dienstags 18 Uhr. Da ist wieder eine lustige Truppe beieinander. Dann haben wir unseren Feedback-Kanal happyshooting.de/hi. Da sind diverse Feedbacks reingekommen seit letzter Woche. Und da gucken wir erstmal kurz rein, oder?
Ist das
die richtige Reihenfolge?
Nö, wie du magst, ich bin super flexibel.
Ah, oh, weißt du, es ist...
Hau rein, lass es raus, Keule.
Also, fangen wir mal vorne an. Wir haben Follow-up bekommen von Erik, der schreibt, hallo an alle Happy Shooter. Ich hatte das Bild Stehende Welle mit ND64-Filter eingereicht. Wir erinnern uns an dieses Bild mit diesen gleichmäßigen Wellen. Ja, mit der
Langzeitbelichtung.
Mhm. Was in der Folge 842 als Gewinnerbild gezogen wurde, es stellt einen Abschnitt des Mühlbachs dar, der im Rahmen der Landesgartenschau 2010 wieder freigelegt wurde und nun innerhalb eines neu gestalteten Wohnviertels etwas Natur in die Stadt bringt.
Ja, so. Cool. Kann man da surfen oder ist das eher...
Ist ein bisschen holprig, oder?
Ja, es gibt ja so stehende Wellen, die dann auch zum Surfen freigegeben sind. Weiß ich aber nicht, ob das da geht.
So, und dann hat man noch das Bild mit den Filtern. Erinnerst du dich?
Ja, wo ich gefragt habe, wie das so kugelig angeordnet ist. Ne, so. Mhm.
Da meldet sich Wassererpel und schreibt, hallo ihr zwei, hier die Infos zu meinem Bild, zu meinem Filterbild. Habe das Ganze mit einem Weitwinkel 30 mm aufgenommen. Also da war schon mal richtig, das ist relativ weitwinklig, damit möglicherweise auch so ein bisschen Verzeichnung. In der Mitte liegt ein recht hoher Polfilter, auf den ich im Kreis die anderen Filter gelegt habe.
Ah, okay, dann
das Ganze
dadurch liegt sind auf, sie so schräg. Ja. Mhm.
Und das Ganze liegt auf einer Glasplatte, die von unten durch einen Diffuser beleuchtet ist.
Mhm, sehr schön.
Macht weiter so.
Deswegen sieht man die
Boden. Deshalb waren da keine Schatten und so. Ne?
Ja, ganz wenig, nur so ganz hauchdünn. Deswegen dachte ich, das ist schon irgendwie plastisch, das ist schon irgendwie so frei schwebt. Ja, das erklärt es. Vielen Dank. Toll.
Ja. Dann noch von Wolfgang, habe gerade gelesen, dass Nikon sich Red gegönnt hat. Für mich mit meiner Liebe zu Nikon-Kameras für Fotos und meiner davon unabhängig wachsenden Freude am Filmen ist das eine Nachricht, die mich echt umgehauen hat. Vielleicht hattet ihr es schon. Ansonsten, was denkt ihr dazu? Aber nachher in der Sendung.
Haben wir einen kleinen Block nachher dafür.
Haben wir einen ganz kleinen Block dazu. Ist ja auch keine spektakuläre.
Nein.
Na, überhaupt nicht. Und Ralf meldet sich noch mit einem Follow-up zu dem Thema Pentax und Halbformatkamera. Jetzt hat Pentax also die Olympus Pen wieder entdeckt und verkauft das als Revolution. Olympus hat seit 1959, wenn man Wikipedia trauen darf, Halbformat Point-and-Shoots und Sucherkameras gebaut. Auch da schon zwei Hochkantbilder auf einem 35mm Film, inklusive manueller Fokus, später Wechselobjektive und so weiter. Ich habe nichts gegen Pentax. Bei mir liegt noch eine MX, eine KX, eine K2 und sogar eine moderne Z1 rum. Grüße vom Bodensee, Ralf. Ja, das haben wir vielleicht nicht klar genug gemacht, aber das Halbformat ist nichts Neues.
Ne? Nein, natürlich nicht. Ich hab das mehr versucht, die Emotionen der Ankündigung rüberzubringen und zu erzählen. Also eigentlich ging es mir am Ende des Tages mehr darum, wie sehr ich mich über die Ankündigung lustig gemacht habe, bis ich verstanden habe, dass ich einen ganz anderen Hintergrund habe als die Zielgruppe, die sie anvisieren. Ob die Zielgruppe, die sie anvisieren, damit wirklich was anfangen kann, das vermag ich nicht zu beurteilen. Da müssen zum Glück andere entscheiden, wo das Geld hingeht.
Hm. So, und dann hier noch ein kurzer, warte mal, den packe ich mal hier auf den Bildschirm. Noch ein kurzer Hinweis, den haben wir bekommen von Uwe, der schreibt, der Fotoindustrieverband löst sich Ende 2024 auf. Siehe Link. Jetzt sollte man auch den Link noch sehen. Moment, haben wir gleich.
Aha. Für die HörerInnen ist das egal. Die
ja, hören ja. Den also, der Fotoindustrieverband löst sich Ende 2024 auf. Die Interessensvertretung der Fotoindustrie in Deutschland arbeitet nur noch bis zum 31. Dezember 2024, schreibt Heise. Ja, der PIV, der Fotoindustrieverband, ist, also hier steht, ideeller Träger der Fotopia in Hamburg und wird jetzt liquidiert. Denen geht einfach das Geld aus, ne, droht Insolvenz. Die waren wohl auch mit der Fotokina verbandelt. Auch die war wohl irgendwo, sind da wohl von der Fotokina auch Gelder da reingeflossen. Seit 2018 gibt es die Fotokina nicht mehr. Das heißt, auch da gibt es kein Geld mehr. Was die jetzt konkret hier in Deutschland getan haben. Also es ist eine alte Industrie, eine alte Interessensvertretung, seit 1948 gibt es die.
Ja.
Und hier steht eine zentrale Interessensvertretung in Deutschland für Unternehmen der Fotoindustrie, die Kameras, Objektive und Zubehör vertreiben oder sich mit dem Thema Bild befassen. Und da gehörten 30 Unternehmen dazu. zu diesem Verband. Also auch Vertreter einschlägiger Marken. Ja, wie ist das mit der Fotoindustrie in Deutschland? Gibt es da noch was?
Also es gibt bestimmt Leute, die sich damit jetzt besser auskennen als ich. Aber du hast mich ja vorhin schon mal so gefragt und spontan
also ist Leica erstmal Leica natürlich erstmal, ne?
Ja, genau. Aber so Meyer Görlitz und sowas, das sind ja alles nur noch Marken, die verkauft sind. Ich glaube nicht, dass da wirklich noch das als deutsche Industrie zählt. Ich weiß nicht, ob Novoflex noch zählt. Also so richtig viel fällt mir da jetzt nicht ein, aber ich bin da jetzt auch nicht so super informiert.
Wir haben das jetzt auch nur als Newsmeldung drin und haben das jetzt nicht so, so ganz gründlich recherchiert. Also,
also welche Implikationen das jetzt haben wird, wenn es den Verband da nicht mehr gibt, weiß ich nicht.
Also wie gesagt,
die haben die Messen ja nicht veranstaltet.
Ich weiß es nicht. Wer hat denn die Fotokina veranstaltet? Bitte, also, bitte um Aufklärung.
Wenn jemand von euch da draußen da mehr Informationen hat zu dem Fotoindustrieverband Deutschland und was dann jetzt vielleicht wegbrechen könnte, wenn jemand anders einspringen sollte, lasst es uns gerne wissen.
Also hier steht, sie seien ursprünglich der Mitgründer und ideeller Träger der Fotokina gewesen. Das ist das zweite Mal, dass dieser Begriff ideeller Träger in diesem Artikel vorkommt.
Ralf, danke. Also Novoflex produziert in Memmingen. Also wenn das tatsächlich noch so ist. Wie gesagt, ich habe das nicht auf dem Schirm. Ich weiß, dass es Novoflex noch gibt. Es gibt noch irgendwie ein, zwei andere, aber ich bin da absolut nicht auf dem Laufenden. Ob das nur noch Marken sind, die hier gehalten werden oder ob die tatsächlich selber produzieren. Bei Novoflex hätte ich jetzt so gedacht, ja. Also danke, Ralf, für die Bestätigung.
Na gut. Also, der Fotoindustrieverband. Wird Ende diesen Jahres die Pforten schließen. Na gut. Kommen wir mal zu den weiteren Newsmeldungen.
Du hast noch einen Dank zu sagen.
Der kommt gleich, den habe ich nach unten geschoben.
Ah, den hast du geschoben. Also das ist ja eine, also hier wird ja was von mir abgefordert.
Du bist aber ein bisschen flexibel heute. Wir haben, noch eine kurze Meldung. Das ist an sich keine Newsmeldung, aber ganz
flexibel
interessant.
Flexibel wie so eine Brechstange.
Was denn? Wir haben auf unserer Website, happyshooting.de, haben wir ja im Player diese Transkripte drin, die wir seit einiger Zeit einbauen. Apple hat jetzt mit iOS 17.4 die Transkripte direkt in die Podcast-App eingebaut. Nicht unsere, sondern die machen tatsächlich eigene, wohl auf dem Gerät. Also für alle, die die Apple Podcasts-App verwenden, und zwar sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone oder gibt es ja auch auf dem iPad wahrscheinlich. Da könnt ihr mitlesen, wenn ihr wollt. Oder auch reintippen und dann spielt das da ab. Wo und so. Und das funktioniert erstaunlich gut.
Aber die nehmen nicht unser Transkript, sondern die machen ja eigenes.
Die machen eigenes. Die können wohl Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch. Und kannst auch suchen im Episodentext.
Aber sie unterscheiden den Sprecher oder die Sprecherin nicht? Also bei uns die Sprecher
nicht. Da steht einfach nur der Text dann drin.
Ja, also unser Transkript ist besser, geht auf
die Webseite. Aber ich habe so ein bisschen reingeguckt, also es war nicht ganz schlecht.
Ja, wird dieselbe KI dahinter sein oder dasselbe?
Ich weiß nicht, ob die einfach Whisper verwenden oder ob die ein eigenes Large Language Model dafür
macht
trainiert haben. Also, da würde ich jetzt nicht so sehr lachen, weil ein Ding, was gerade so ein bisschen durch die News geht, was ich ganz interessant finde, ist, dass Apple in letzter Zeit verdammt viele KI-Firmen aufkauft.
Das stimmt.
Also wir reden da von ein, zwei Akquisitionen die Woche. Da geht gerade richtig viel. Und das Gerücht ist, dass mal wieder das Gerücht, dass bald eine Siri kommt, die alles viel besser kann. Wir werden sehen.
Gut. Oh, und Ralf ergänzt noch FLM. Da habe ich natürlich sogar einen Stativkopf von FLM. Natürlich, ja. Auch in Deutschland ansässig. Ja, danke.
Na gut.
Ja.
So, kommen wir zu einer Newsmeldung. Die fand ich interessant, und zwar Canon. Canon ist ja dafür bekannt, dass sie den RF-Mount ziemlich, dicht halten. Ne? Also das Thema Dritthersteller, ob
nicht
ich
lebe, lizenziert und so. Mhm.
Nichts lizenziert und wenn dann schon gar nicht mit Autofokus und so weiter. Und es gab gerade ein Gespräch oder Interview mit Go Takura, der ist ein irgendein oberer Manager bei Canon. Mhm. Und der hat wohl gesagt, dass es, also er hat wohl bestätigt, dass es gerade aktuell Gespräche gibt zwischen Canon und Drittherstellern, was das Thema Objektive angeht.
Okay. Sprachen Sie von Autofokus oder von Objektiven?
Ja, also
das war eine Oder-Frage.
Gehe mal davon aus, dass es da auch um die Autofokus-Geschichte geht und um die Protokolle und so weiter. Canon hat ja bisher sich zurückgehalten, aber sie haben jetzt mittlerweile über 40 Objektive im RF-Lineup.
Das stimmt. Und sehr hochwertige.
Richtig. Und deshalb scheinen sie da wohl ein bisschen das drüber nachzudenken oder auch schon Gespräche zu machen. Weil das wird mit als Begründung angeführt, dass es da doch irgendwie jetzt halt genügend Objektive gibt, dass man jetzt vielleicht ein bisschen lockerer werden kann an der Stelle. Das ist immer noch nicht wirklich eine fixe Zusage, aber so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, also da wir sind nicht mehr so streng.
Ob wir noch vor Episode 1000 verkünden können, dass es einen Dritthersteller mit Autofokus RF-Mount gibt, schauen wir doch mal.
Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es
nicht. Ich lehne mich da nicht so weit. Wie sagt der Amerikaner als solches, ich würde meine Luft nicht anhalten.
I wouldn't hold my breath, ja. Mhm. So, DJI. Die mit den Drohnen.
Die mit den Drohnen und Mikrofonen und so.
Sie wehren sich gerade. Genau, und die Hasselblad gekauft haben und so weiter, die wehren sich gerade. Und zwar wurden die vom US-Kongress als inakzeptables nationales Sicherheitsrisiko eingestuft.
Bitte was?
Ist eine chinesische Firma.
Ja.
Und das...
Haben sie jetzt alle chinesischen Firmen so eingestuft? Auch kein Roborock mehr?
Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Hier geht es um DJI
direkt. Also es wird, na, der US-Kongress, wir wollen jetzt nicht sehr politisch werden, aber ja, das ist halt der US-Kongress und die haben tatsächlich einen Act vorgeschlagen, also so ein Act ist, eine Gesetzesvorlage oder sowas, den Countering CCP Drones Act. Mhm. Der vorschlägt oder der sagt, dass DJI-Drohnen mit Spionageaktivitäten in Verbindung sein könnten, weil die haben ja schließlich Kameras und GPS und so. Und toll. Haben vorgeschlagen, ob das durchkommt, weiß ich nicht, die Nutzung von DJI-Drohnen in den USA zu verbieten.
Finden die nicht lustig, logischerweise.
Und finden die natürlich nicht lustig. DJI argumentiert jetzt, dass ihre Drohnen keine Fluglogs und Fotos oder Videos standardmäßig sammeln, sondern das muss immer eine aktive Aktion der Nutzer sein. Und außerdem betont DJI, dass sie kein militärisches Unternehmen sind. Und dann weißt du auch vielleicht, wo das so ein bisschen herkommt, weil natürlich die DJI-Drohnen im Zuge des Ukraine-Kriegs schon auch sehr gerne mal verwendet wurden, um damit aufzuklären oder um damit auch Sachen abzuwerfen und so. Und das wird halt... Kannst
natürlich jede Drohne dafür nehmen, aber DJI ist dann wahrscheinlich das, was marktbeherrschend ist. Ne?
DJI sind die du als Laie mal eben schnell fliegen kannst, ohne viel können zu müssen und die funktionieren out of the box und so und da ist die Hürde ist halt sehr, sehr gering. Naja, also es geht um so diese wachsende Spannung zwischen Technologieunternehmen und Staatsregierung und so weiter. Na, wir werden sehen, wo das noch hingeht.
Und so welche Sachen, wie man hier auf dem Dorf zu sagen pflegt.
Und so welche Sachen. Dann gibt es noch eine Akquisition. Ein Unternehmen hat ein anderes Unternehmen gekauft. Aber nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern Lensrentals.com hat Borrowlenses gekauft.
Ja, interessant.
Und warum? Also beides amerikanische Unternehmen.
Beide vermieten Objektive.
Lens Rentals ist uns hier wahrscheinlich etwas bekannter, weil wir beide immer wieder drüber geredet haben.
Ja, die haben einen ganz guten Webauftritt einfach.
Die haben einen sehr guten Webauftritt und naja, die tun halt das, was man so als Objektiv- und Kameravermieter tut. Ne? Du gehst da auf die Website, suchst dir was raus, sagst, ich brauche das übers Wochenende, ich muss eine Hochzeit fotografieren oder sonst was, brauche einen zweiten Body, brauche irgendwelche, weiß ich, geh Wildlife fotografieren und brauche für eine Woche irgendwie eine 600er Linse oder so. Mhm. Und gibt es in der Form halt mehrere Unternehmen. Eins davon heißt Lens Rentals, eins davon heißt Borrowlenses. Und Borrowlenses ist vor 16 Jahren in San Francisco gegründet worden. Und die werden jetzt gekauft von Lens Rentals. Das heißt, es gibt so Blog-Einträge mittlerweile, alles, was gerade an aktiven Ausleihen läuft. Das passierte sehr spontan, ne? Das war nicht lange vorbereitet oder wurde sehr spontan angekündigt. Alles, was an aktiven Ausleihen läuft, geht einfach so weiter, wird also noch von Borrowlenses abgehandelt und alles Neue wird dann von Lens Rentals übernommen. Hat
Borrowlenses irgendetwas, was Lens Rentals dann gerne hätte? Weil ich sag mal, grundsätzlich kannst du den Mitbewerber ja dann auch einfach auslaufen lassen und die Kunden werden dann schon zu dir kommen wahrscheinlich, weil du der einzige Anbieter dann noch bist, der da bekannt ist? Oder haben die halt irgendetwas, was sie gerne hätten?
Naja, also Borrowlenses, zumindest deren komplettes Inventar geht natürlich an Lens Rentals.
Okay.
Mhm. Du weißt ja nicht, wie viele Lagerhallen voll Equipment die haben.
Stimmt.
Das ist eine Sache. Die Mitarbeiter wohl nicht.
Also die Kosten übernimmt man natürlich nicht, ist klar.
Genau, also die physische Location wird geschlossen und die Jobs, die nicht Teil des Erwerbs sind, also diese Akquisition sind, werden entlassen. Wie viele das sind, weiß ich nicht. Wie viele da übernommen werden, weiß ich auch nicht. Die Marke wird auch verschwinden, also Borrowlenses wird komplett in Lens Rentals aufgehen. Mhm. Und ist eine Marktkonsolidierung. Ne? Das verstärkt halt Lens Rentals Marktposition, macht das Inventar größer, könnte möglicherweise so kurzfristig ein bisschen die Servicequalität beeinflussen, weil das sind ja plötzlich dann nochmal einige mehr Kunden.
Gerade in der Übergangsphase, ne? Wenn noch Sachen draußen sind und dann wechselt der Anbieter, könnte holpern. Aber soll uns ja egal sein, ne? Weil das jetzt nur für den US-Markt wahrscheinlich interessant ist oder sind die Europa tätig?
Ich habe die hier noch nicht gesehen. Also insofern ist das für den US-Markt wahrscheinlich ja, erstmal am interessantesten. Ja. Nun gut. Also, jetzt wollen wir mal kurz Danke sagen. Wir haben nämlich schon lange nicht mehr Danke gesagt. Und besonders denen, die hier den Podcast unterstützen, das sind, ich habe leider das nicht mehr im Anschlag, aber das sind die hier. Die Liste wächst. Marc, Jin, Andreas, Dieter, Glenn, Christoph, Maximilian, Markus, Wilfried, Tobias, Stefan, Adi, Thomas und Natascha, Martin, Dirk, Tobias, Marcel, Rainer, Matthias, Holger, Wolfgang, André, Uwe, Harald, Christian, Karl-Heinz und Manuel. Und wir sagen
sehr gut.
Ganz herzlichen Dank. Ihr seid abgefahren, ihr seid der Wahnsinn. Leute haben schöne Sachen dazu geschrieben. Also Tobias schreibt, ich bin der Tobias mit den YouTube-Kapitelmarken, nicht der Tobias mit den Fotozitaten. Das kann sein, dass wir da jemanden durcheinander gebracht haben. Dann haben wir, ich gucke gerade mal, wenn man beginnt, schreibt Tobias seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. Zitat von Ephraim Kishon.
Kann man machen.
Ja, ich brauche jetzt auch Urlaub. Irgendwann nächsten Monat sind wir mal wieder auf der Insel. Rainer schreibt, kleiner Beitrag für den Fels in der Brandung. Ne? Mhm. Vielen Dank. Christian schreibt, Apfeltasche, Server oder alles, was Spaß macht. Okay.
Nehmen wir.
Weiß nicht, ob ich das verstehe. Manuel schreibt, habt ihr längst verdient. Dankeschön. Mhm. Und ein spezieller Dank geht noch an Dieter, Matthias, Holger, Wolfgang, André, Uwe, Harald und Karl-Heinz, weil die ein kleines bisschen tiefer in die Tasche gegriffen haben. Dafür sind wir euch sehr, sehr dankbar. Ein wenig Unterstützung nach vielen Jahren des Hörens. Schau gerade Happy Shooting 836 mit der Kostenzusammenstellung, damit ihr euch mal wieder eine warme Mahlzeit leisten könnt.
Das ist sehr gut. Eine halbe Portion Pommes für jeden.
Genau, Holger schreibt, wie versprochen, Porto für den analogen Antifa-Sticker. Super. hatte dazu geschrieben, an eine gemeinnützige Organisation zu spenden, aber nehmen wir auch. Dankeschön.
Wir sind Wolfgang, auch manchmal gemein und nützlich, also insofern.
Genau, Wolfgang schreibt, besser schlafen wäre unbezahlbar.
Besser schlafen ist unbezahlbar. Ich weiß nicht, ob er uns zum Einschlafen hört. Dann mach weiter.
Möglicherweise. Möglicherweise, Uwe schreibt, wöchentlicher Jahresbeitrag. Und Harald...
Also, wenn es beim Einschlafen hilft, ich könnte auch einfach mal einen Blogbeitrag tippen und einfach das Tippen auf der Tastatur aufnehmen und bei YouTube online stellen. Gegen einen kleinen Betrag.
Naja, vom Tobi Bayer gibt es ja schon den Einschlafen-Podcast.
Das gibt's. Aber dieses... was ist es hier? ASMR-Dingens? Also einfach irgendein Sound... Kulisse.
Ganz nah ans Mikrofon und tief atmen.
Ja, und tippen so. Ticke, 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 ticke,
ticke, ticke, ticke. So, der Karl-Heinz schreibt, danke für unermüdliche Unterhaltung. Und Jürgen schreibt, statt Sponsoring ohne grünes Pulver. Achso, der meint, wir machen hier keine,
wir machen keine grünen Pulver.
Werbung für grünes Pulver.
Warum haben wir eigentlich keine kleinen grünen Pulver?
Weil wir das nicht, das ist nicht, das ist Fotografie, weißt du, hat nichts mit Fotografie.
Hat nichts mit Fotografie zu tun.
So, also wir sagen auf jeden Fall tausend Dank, ihr seid die Besten. Ihr
das
seid,
heißt tatsächlich, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber es gibt einen Film, der so heißt, den fände ich halt sehr gut.
Welchen Film?
Sag ich jetzt nicht nochmal, denn es hat live wieder Werbung für kleines grünes Pulver. Green.
Wenn du von Säulen redest, darum geht die Werbung nicht.
Ach so.
Die Werbung geht um ein anderes grünes Pulver.
Ach so, dann kenne ich das nicht.
Da bist du ungefähr 3 Jahre hinten dran oder so. Mhm.
Kann sein.
Wir sagen auf jeden Fall danke.
Grünen Pulver kann man Analogfilm entwickeln, aber nur mit Farbstich dann.
Und sollte jemand Bock haben, auch ein bisschen zu unterstützen, hier auf der Website happyshooting.de gibt es Unterstützen und da gibt es dann sowas wie zum Beispiel eine Kontonummer und überhaupt. Wir sind
voll gut
für jede Unterstützung.
Das ist deswegen schön gut, weil dann nämlich das zu 100%, was ihr da schickt, bei uns ankommt. Ohne dass noch irgendein Dienst dazwischen sich Prozente greift.
Richtig, das tun die nämlich alle. Na gut, kommen wir zum, ja, ich würde mal sagen, vielleicht Hauptthema der Sendung? Möglicherweise.
Nein, das nächste ist das Hauptthema. Das hier ist mehr so... Eine Marktinformation.
Mehr so nebenbei und eigentlich gar nicht so wichtig. Ne?
Ja, es geht um Nikon und es geht um Red.
Genau, also Nikon kauft Red. Das ist die News, die man so sieht. Und jetzt wollte ich mal so ein bisschen erzählen, ne, was bedeutet das oder was könnte das denn bedeuten? Weil, weil das doch sehr unterschiedliche Unternehmen sind. Also Red Digital Camera ist ein amerikanischer Hersteller von digitalen Kinokameras und Zubehör. Die wurden 2005 gegründet von Jim Jannert. Das ist der zuvor Oakley ins Leben gerufen hatte. Also es ist so ein Silicon Valley Unternehmen, ne, so Startup-mäßig. Und die haben, und das kann man wirklich sagen, die haben die Filmindustrie ganz schön auf den Kopf gestellt, fast schon revolutioniert. Die haben nämlich damals die Red One eingeführt, 2007 war das. Und das war eine Kamera, die während teilweise Arri und Co. die Platzhirsche noch analog geschossen haben, haben die eine hochauflösende 4K-Kamera fürs Kino auf den Markt gebracht. Und das war eine kleine Revolution, weil zu dem Zeitpunkt sind solche Auflösungen einfach noch nicht wirklich zugänglich gewesen. Und Red hat gesagt, nö, wir machen hier einen auf Innovation, auf Qualität und durchbrechen technologische Grenzen. Das war damals undenkbar, dass das so geht, auch für den Preis geht. Und letztendlich Naja, es ist eigentlich ein Computer mit vorne einer Linse und hinten einem Sensor, so ungefähr. Und unten einer Platte. Und haben damit ein System gebaut, was verdammt gute Bildqualität liefert. Und das mit, ja, also mit auch Einfluss auf die Prozesse und so weiter. Ich habe auf The Future of Photography, auf dem anderen Podcast, den ich mache, mit dem Jeremiah Chechik gesprochen. Der ist Hollywood-Regisseur, der arbeitet tagtäglich mit Arri, mit Canon-Linsen, mit Red-Kameras und so weiter. Und der sagt, ja, die waren damals tatsächlich revolutionär und auch heute noch. Also das ist ein Startup-Unternehmen, die scheißen auf Konventionen, die machen einfach und liefern Zeug. Die sind mittlerweile, haben die 8K-Kameras und so Sachen. Also das ist schon sehr, sehr abgefahren, dieses Unternehmen. Und dann kommt Nikon. Nikon, 1917 in Japan gegründet, ist einer der großen Hersteller von Kameras, von Objektiven, optische Geräte und so weiter. Kamen so ursprünglich aus der Präzisionsoptik und sind dann 1950er Jahren irgendwann, haben die quasi dann den Fotomarkt sich angeguckt und ja, Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation, auch so, ne, so Sachen, also Spiegelreflexgeschichten natürlich, ist aber halt eine sehr, sehr traditionelle japanische Firma. Muss man so sehen. Also das ist jetzt kein so ein hippes Silicon Valley Startup, sondern da sind die Zyklen langsamer, da ist alles so ein bisschen anders. Und das ist so einer der Punkte. Und da sagt Jeremiah, das eigentlich pisst ihn das an, dass die da jetzt Red übernehmen, weil das wird ein massiver Kulturclash werden.
Das muss, das ist also so, muss ist so ein bisschen, ne? Als ob die Schlipsträger irgendwie sagen, wir kaufen uns jetzt hier bei den jungen Skatern ein oder so mit ihren Baseball-Caps.
Ich weiß es nicht, ob das.
Und dann sagen, also es ist die, also wir wissen es nicht, wir können nur spekulieren, aber man kann jetzt spekulieren, dass die zwei erstmal eine Ebene finden müssen, auf der sie reden können.
Naja,
aber offensichtlich hat es ja schon, auf einer höheren Ebene scheint es ja schon geklappt zu haben. Sonst
haben sie ja nicht schon, kaufen, sonst wäre ja jetzt nicht diese Ankündigung nicht gekommen. Genau. Also die
ich denke jetzt nur an die Abteilungen darunter, weißt du, weil wir kennen das ja alle, also du ja schon lange nicht mehr, aber ich arbeite ja noch so in Unternehmen und da kennt man das ja, dass halt also Vorstände durchaus miteinander reden, aber dann Abteilungen darunter durchaus eine völlig unterschiedliche Unternehmenskultur haben können. Und das kann schon Reibungen verursachen.
Naja, Red von der Kultur her, die ist ja auch zum Beispiel total eng an der Nutzerbasis dran. Also direkt, du kannst halt direkt mit der interagieren mit der Community. Und so Nikon sind halt mehr so.
Ja, ist ja auch wahrscheinlich ein kleinere,
über Marketing.
Eine spitzere Zielgruppe, mit denen du vielleicht direkteren Kontakt pflegst. Ich sag mal, wenn irgend so ein Top-Regisseur sagt, ey, ich brauche jetzt hier Feature XY, dann
klar,
hören die halt zu. Ne?
Also, Red macht Disruption und Nikon macht eher so Evolution, kann man so sagen, ungefähr.
Beides nicht verkehrt, ja, aber halt völlig anders.
Jetzt ist die Frage, warum? Also, was soll das? Das ist tatsächlich ganz interessant. Mhm. Wenn wir uns mal die Produkte anschauen, also so die, ich sag mal so, die Top-Produkte, zum Beispiel von Nikon, das ist aktuell eine Z9.
Mhm. Die Z7 natürlich ganz.
Eine Z7 II, eine Z6 II, das sind so die, das sind so die wichtigen Produkte für die, was den Fotobereich angeht. Dann schaust du dir Red an, die haben die V-Raptor im Moment, das ist eine 8K-Kamera. Mit eigenem Sensor, mit Global Shutter, mit einem angeblich 17 Blenden Dynamikbereich.
Ja.
Dann haben sie die Komodo 6K, das ist eine Super 35, auch ein Global Shutter Sensor mit angeblich 16 plus Blenden Dynamikbereich, die ist kompakter. Und ja, da ist die Frage, ne, was hat Nikon davon? Also ich denke natürlich, da gehört eine technologische Erweiterung dazu, weil Nikon ist halt von Sony abhängig, was die Sensoren angeht. Mhm. Und Red macht Sensoren, also.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und hat Global Shutter. Also
Stichwort das, Global Shutter. Also Sony hat ja den Global Shutter gebaut in ihr Flagship. Und solange sie das nicht Nikon geben oder das zu teuer ist für Nikon. Ich meine, wenn man eine eigene Chip-Entwicklung hat, wir haben gesehen, was bei Apple passiert ist, als sie ihre Chips plötzlich selbst entwickelt haben. Ne? Wollen wir mal gucken.
Naja, wobei, also besser als Sony ist momentan keiner. Nur 8K Global Shutter.
Ja, aber wenn ich das höre, Global Shutter, 17 Blendenstufen, also klar, jetzt irgendwie wahrscheinlich spezialisiert für den Videobereich, ob das für Foto so funktioniert, wird man dann sehen. Hm. Aber wenn du die Produktion hast und kannst dich da einkaufen, ja.
Ja, also da, ich denke, dass da ist mit Sicherheit irgendwo, ist das für Nikon an der Stelle schon juicy. Also erstrebenswert. Dann macht Nikon natürlich seinen Markt damit größer. Also speziell Marktsegmente, Kundensegmente im professionellen Film- und Produktionsbereich. Da hat Red eine starke Präsenz. Mhm. Da ist Nikon eher gar nicht vertreten im Moment. Mhm. Ja, also da gibt es die Platzhirsche, da gibt es Arri und Sony. Das sind so quasi die beiden, die ganz, ganz wichtig sind in dem Bereich. Du kaufst auch solche dicken Filmkameras nicht, die mietest du. Also gibt es ein dickes Vermietgeschäft. Da gibt es ein Servicegeschäft. Das heißt, wenn du so eine dicke Arri mietest, dann kriegst du da quasi den Service mit dazu. Also die bringt dir einer vorbei und ölt die dir nochmal und so. Und
ölen, das den kann, Sensor.
Genau, den Sensor nochmal ölen. Da hat natürlich Nikon bisher nichts zu bieten. Also die kriegen damit einen Fuß in diesen Markt rein, was für die möglicherweise auch interessant wäre, dann aus Objektivsicht und so. Ne? Das ist
Canon hat ja auch eine professionelles Kamera, also ein Videosegment.
Ja, aber nicht in dem Bereich.
Nicht in der Größe, glaube ich.
Nicht unbedingt da, wo Red verwendet.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Naja, und in dem Moment, wo du sowas natürlich in deinem Produktportfolio hast, hast du auch, wenn du dir die richtigen Leute dann dazu nimmst, also die nicht entlässt, sondern die mitnimmst, hast du natürlich da auch eine mehr Innovation im Betrieb wieder. Also ich finde es interessant, weil Nikon halt eher so, also gefühlt in dem Ganzen, alles bewegt sich, alles ändert sich, die Smartphones übernehmen und so, war Nikon so ein bisschen auf der Abschussliste für mich.
Ja, haben wir ja hier oft besprochen, wenn wir neue Kameras mal besprochen haben. Ich hatte ja auch verschiedene Kameras mal hier. Es ist schon, es irgendwie fehlt einem so dieser nächste Schritt. Deswegen sage ich ja immer, nicht unbedingt bin ich ein großer Fan von den Sony-Kameras. So immer, wenn ich mal eine in der Hand habe, es klickt da nicht so bei mir. Aber ich habe weiterhin großen Respekt vor Sony an dieser Stelle, weil da habe ich so den Eindruck, die treiben das Ganze schon ein bisschen voran.
Ja, mit ihren Sensoren auf jeden Fall.
Ja, auch so mit Funktionalitäten, die sie dann drin haben, jetzt mit dem Global Shutter, der gekommen ist und solche Späße. Auch schon vorher, vor dem Global Shutter, mit kurzen Sync-Zeiten, wo sie gekommen sind und so. Also die haben schon ein bisschen was getan, auch auf Software-Seite. Da tut sich ein bisschen was. Ja, aber ich habe ja gesehen, die Red-Kameras haben ja durchaus auch einen RF-Mount.
Also die kannst du dir konfigurieren, wie du sie möchtest.
Ja, dann kannst du sie kriegen mit RF-Mount. Und Canon hat ja durchaus ein paar sehr, sehr gute Filmobjektive, die du dann adaptieren kannst. Also nicht adaptieren kannst, sondern einfach dranstecken kannst. Heißt das, dass Nikon dann künftig RF-Mounts baut? Oder wirst du sie dir dann mit Z-Mount konfigurieren?
Nee, der Mount, der im professionellen Film, also im Movie-Bereich, eigentlich der Standard ist, ist der sogenannte PL-Mount. Mhm. Positive Lock Mount heißt das Ding. Mhm. Und im Prinzip wird im Wesentlichen wird im hochprofessionellen Umfeld alles umgerüstet auf PL-Mount. Mhm. Also Kameras und Objektive und so weiter. Das ist so Standard.
Ich weiß nicht, wie oft es benutzt wird. Ich hatte es nur gesehen, dass du Red eben mit RF-Mount bekommen kannst. Und das würde jetzt bedeuten, dass Nikon RF-Mount bauen darf, wenn sie Red kaufen. Nicht wahr? Also wäre ich als Canon jetzt schon auch ein bisschen, weiß
meinst
nicht.
Meinst du, dass sie über den Umweg dann aber, ja.
Das wäre schon irgendwie.
Also welcher Kanonianer macht sich denn freiwillig Nikon-Objektive. Wobei, die, ich muss ja sagen, die Nikon-Objektive sind qualitativ schon der Hammer.
Die sind schon gut.
Ja. Zu der Zeit, wo ich mit der 5D Mark II unterwegs war, auf diversen Fototouren, auch Leute mit Nikons unterwegs waren, mit ordentlichen Objektiven, die haben die Canon-Objektive schärfetechnisch oder das gesamte Canon-System schärfetechnisch schon nochmal ein bisschen abgehängt. Mhm.
Also jetzt mal ganz uninformiert gesprochen. Ich vermute ja, dass der RF-Mount keinen Autofokus hat, weil in der Profifilmbranche hast du ja keinen Autofokus. Da machst du Pull-Fokus und das machst du manuell oder mit entsprechenden Tools. Aber nehmen wir nur mal an, sie dürften RF-Mount mit den ganzen Elektroniken bauen. Also das wäre voll lizenziert. Jetzt stell dir mal vor, Nikon kauft Red und bringt das erste Third-Party-Objektiv für RF-Mount raus mit Autofokus. Wäre so lustig.
Ich weiß nicht, ob ich Nikon das kulturell zutraue.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Das traue ich Red zu, weil das sind halt, die sind halt, ja gut, die sind jetzt auch, wie gesagt, wann haben die angefangen? 2005. Also, die sind jetzt so 18 Jahre alt ungefähr. Die sind noch so ein bisschen halbstark. Also,
ja. Aber gut, naja. Wahrscheinlich ist es wirklich nur der Mount und nicht die Elektronik. Ich weiß es ja nicht.
Ich weiß es nicht. Was, ich glaube auch nicht, dass im hochprofessionellen Bereich mit Autofokus gearbeitet wird.
Nee, sicherlich nicht, wie gesagt.
Deshalb gibt es den Beruf des Fokus-Pullers auch immer noch. Also, was Nikon davon hat, es ist eine Tech-Akquise. Es ist auch übrigens eine Patentakquise, weil ein Ding, was Red auch hat, ist das Red Code RAW. Das ist ein Film-RAW-Format, ein Video-RAW-Format, was alles andere in Schatten stellt. Die haben also schon relativ früh dieses RAW-Format auf den Markt gebracht, haben das patentiert. Mhm. Also wer das benutzen will, der zahlt. Und in diesem Umfeld hast du dann quasi, da ist dann quasi der Proxy-Workflow eingebaut. Das heißt, du hast, während die Kamera deinen RAW aufzeichnet, zeichnet sie noch eine eine weniger qualitativ hochwertige Version auf, mit weniger Auflösung, weniger Bitrate und so weiter, damit das dann auch wirklich bearbeitet werden kann, weil die Kisten einfach nicht so weit sind. Das heißt, du machst quasi so einen Proxy-Prozess.
Ja, vor allem damals zu der Zeit. Ich kann mich noch erinnern,
Auch heute ja. Redcode RAW, das sind, glaube ich, 800 Megabyte pro Sekunde oder so.
Also ja,
das ist eine Menge Daten, die da durchlaufen.
Sicher, aber es ging ja schon damals mit Geräten. Das ist ja heute, also wenn du an so einem Gerät jetzt nochmal einen Videoschnitt machen willst und kennst die heutigen Maschinen und Möglichkeiten und Software, das ist ja irre, dass das ging. Ich weiß, wir hatten damals auch relativ am Anfang hier von Happy Shooting mal drüber gesprochen, dass du da halt Video in RAW rauskriegst und dein Video so bearbeiten kannst, wie wir das vom Foto RAW kennen. Und das ist einfach unfassbar gut. Und die haben das damals schon hingekriegt. Das ist schon geil.
Gut, und was dann Red davon hat? Nikon hat halt weltweit globale Vertriebskanäle und Marketingressourcen. Red ist da nicht so groß aufgestellt, ganz einfach, weil sie noch viel jünger sind. Und weil natürlich Red im Vergleich einen sehr kleinen Kundenkreis hat. Nikon hast du halt ganz andere Menge an Kunden und vielleicht will ja Red auch mehr in den Stillmarkt noch gehen. Weiß ich nicht.
Es gab doch schon mal Gerüchte, dass es von Red
es gab von Red auch mal ein Handy. Sagt, also
eine Systemkamera, ja, eine gelabelte.
Ja. Es gab mal so ein Smartphone von denen. Ich weiß nicht, was das genau war. Habe ich nicht wirklich verfolgt. Was Nikon natürlich auch hat, die haben R&D, also Forschung und Entwicklung, relativ umfangreiche Ressourcen. Also das ist vielleicht für Red auch nicht uninteressant. Und ich weiß auch noch nicht, wie das gehandhabt wird, ob jetzt Nikon Red einfach weiterlaufen lässt, quasi parallel, oder ob das jetzt in Zukunft das Red-Logo noch so ein kleines Nikon-Logo nebendran hat, oder?
Das Red-Logo ist jetzt gelb.
Das Red-Logo wird jetzt gelb-schwarz, genau.
Ja.
Naja. Ich glaube, der Kulturclash.
Die müssen das doch weiterlaufen lassen. Das ist doch ein Name, der ist doch etabliert. Das ist doch, das lassen die laufen. Die haben die Marke jetzt
genommen. Also doof sind sie nicht. Und ich weiß aber nicht, was das kulturell bedeutet. Weil sie natürlich, also viele Fans der Marke Red sind es deshalb, weil die halt auch tatsächlich so ein bisschen Punk waren. Ne? So ein bisschen, wir lassen uns doch, wir greifen mal von unten an. Ne? Wir greifen mal die Großen von unten an. Und diese Underdog-Geschichte, die ist auch interessant für manche Leute. Und plötzlich kommt das etablierte Establishment und übernimmt den Punk. Ich weiß noch nicht genau, ob das, wie das funktionieren soll.
Es ist im Grunde, wie du vorhin gesagt hast, die haben direkten Draht zu ihrer Klientel und den dürfen sie meiner Meinung nach nicht abschneiden. Also wenn die anfangen und sagen, okay, und der Support findet jetzt über die Seite XY statt und dann landet das erstmal in der Ebene und dann in der Ebene und so, ich glaube, dann sind sie ganz schnell los, die Kunden. Also dieser direkte Draht, dieses Zuhören, dieses am Puls sein, die Community beobachten und hören und quasi schon, wenn in der Community auch nur jemand äußert, er hat irgendwie eine geniale Idee oder sowas, dann direkt irgendwo Klick machen und das Ganze in die Entwicklungsabteilung geben und schon mal Möglichkeiten ausloten. Wenn sie das kappen sollten, aus Kostengründen, Personalgründen oder aus falsch verstandenen Logistikgründen oder so etwas, weil manchmal ist ja diese flache Hierarchie in einem Unternehmen sehr hilfreich, weil es schnell geht. Aber du musst halt auch aufpassen, wenn sie zu groß und flach ist, dann wird sie auch chaotisch und undurchdringlich und kann auch in die Hose gehen. Das ist sehr, sehr schwer. Und wenn du jetzt so ein großer Tanker bist mit einer sehr tiefen Hierarchie und hast dann so jemanden dazwischen, also meiner Meinung nach können sie das nur, ich sag mal so, eigenständig unter ihrem Dach weiterlaufen lassen. Sonst wird das in die Hose gehen. Ich lasse mich da gern vom Gegenteil überzeugen.
Ja, also mich würde jetzt an dieser Stelle tatsächlich mal interessieren, was meint ihr denn da so dazu?
Kauft ihr jetzt Red?
Haben wir uns also, jetzt völlig
nicht
verrannt?
Nicht das Unternehmen, sondern...
Haben wir uns jetzt hier völlig verrannt mit unseren Spekulationen oder wie oder was? Ich finde es allein schon deshalb sehr interessant, weil da plötzlich so, ich sag mal, unsere Welt, und das ist halt die Standbildwelt, ne, Knips, Bild, fertig, plötzlich, da taucht plötzlich sowas anderes rein und das ergibt eine neue Dynamik und das finde ich ja natürlich auch irgendwie spannend.
Ist ja auch immer mehr Video geworden bei unseren Kameras, nicht? Also unsere große Luftkameras.
Die können heute alle Video, das gehört halt dazu. Ja. Aber so richtig, wie so richtig
Profi, also Kino und drüber, ja.
Tja.
Ja, es ist schon geil.
Ich habe auf jeden Fall über Jeremiah habe ich da einen ganz guten Draht in die Richtung und der wird mir in Sicherheit zukünftig immer wieder mal News direkt aus Hollywood bringen. Also da
lass gerne durchsickern.
Da bin ich gespannt, was da noch so kommt. Er ist auch gespannt.
Der nächste Oppenheimer wird dann auf Nikon gedreht oder so.
Wer weiß? Weiß ich. Kann schon sein.
Keine Ahnung, der ist ja, glaube ich, nicht auf Red, aber ist ja auch egal.
Ich weiß nicht, was die da...
Keine Ahnung.
Egal.
Benutzen alles, was sie finden können, was zu ihrem Job passt.
Sind vielleicht halt Profis. Vielleicht kriegen jetzt alle, die eine teure Nikon haben, noch irgendwie eine neue Red dazu. Oder Sensor nachrüsten, Global Shutter Sensor nachrüsten und so.
Einen roten Knopf, ach nee, den hat Leica schon. Ja. Sie werden sich schon irgendwas überlegen.
Na gut, also, lasst uns mal wissen, was ihr da so dazu denkt. Jetzt kommen wir zum,
da, da, da.
Zum fünften Teil der Trilogie.
Genau, Nienke, der fünfte Band der vierteiligen Trilogie. Es geht um Lightroom Classic, es geht ums Druckmodul. Und wir haben in den letzten Teilen natürlich erstmal mit dem Druckmodul gearbeitet, um zu drucken, auf das Drucken selbst. Bin ich jetzt gar nicht im Detail eingegangen. Das wäre mal eine ganz eigene Serie wahrscheinlich. Aber wir haben Seiten aufbereitet, Bilder, eines oder mehrere auf einer Seite arrangiert in verschiedenen Arten und Weisen, die man da anwenden kann. Es gibt aber noch was Schönes, was man machen kann. Denn die Collagen, die wir im letzten Teil kennengelernt haben, die kann man auch benutzen, um entweder Bilder vorzubereiten für beliebige Bestellungen, die man machen will, wenn man also einen externen Druckdienstleister hat und möchte, was weiß ich, eine Bettwäsche bestellen oder ein Panoramabild bestellen in irgendeinem abgefahrenen Seitenverhältnis, dann kann sowas schon schwierig werden, das in seinem Druckertreiber auszuwählen oder einzustellen, dass man genau diese Seitengröße haben will. Oder aber man möchte für seine Webseite, für den Blog oder für ein Portfolio, für einen Header oder irgendetwas ein ganz spezielles Seitenverhältnis haben und möchte da etwas exportieren. Also das Arrangement, die Collage direkt als Bilddatei exportieren in einem beliebigen Seitenverhältnis, ohne sich groß irgendwie mit dem Druckertreiber befassen zu müssen. Das geht mit Lightroom Classic und dem Druckmodul auch. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Deswegen schalte ich jetzt mal wieder um auf meinen Bildschirm. Hier wieder die Warnung vorweg für die Audio-Podcast-HörerInnen. Ich versuche es so gut, wie es mir hier gelingt, nebenher zu beschreiben, was ich tue. Ich empfehle aber natürlich für dieses Segment unseren YouTube-Kanal und dann zu dieser Kapitelmarke zu springen und sich das anzuschauen. Außerdem sei nochmal gesagt, ich habe die englische Oberfläche bei Lightroom eingestellt, weil die Begriffe dann kürzer sind und ich einfach, wenn ich danach suche, im Internet mehr finde. Deswegen weiß ich jetzt nicht zu allem, wie es konkret deutsch übersetzt ist. Also seht es mir nach, wenn ich hier englische Begriffe verwende. Ich hoffe, das wird trotzdem klar. Wir starten mal wieder, wie wir in den letzten Teilen auch gestartet sind, indem wir uns ein neues Template, also eine neue Vorlage anlegen. Das tun wir, wie wir es jetzt schon gelernt haben, im Lightroom Classic Druckmodul ganz links auf der Seite im Template Browser. Da klicken wir auf das Plus, vergeben einen Namen dafür. Das nenne ich jetzt tatsächlich mal HS Collage Römisch 1 und lasse auch das wieder in unseren angelegten Ordner HS Drucken abspeichern. Was jetzt passiert ist, ist, dass egal, was ich vorher ausgewählt habe, das wurde jetzt dupliziert für diese Vorlage. Ich hatte jetzt in diesem Fall, glaube ich, das unser erstes Beispiel, ein Bild auf eine Seite. Und das habe ich jetzt hier auch wieder. Das ist aber egal, denn das ändern wir jetzt. Dazu gehe ich jetzt nach rechts oben im Druckmodul, ganz nach oben, und ich wähle bei dem Layout Style erst einmal wieder unser Custom Package. Das haben wir ja letztes Mal kennengelernt, als wir Collagen gemacht haben. Und was er jetzt getan hat, ist, er hat mein Layout, was er mir eben gerade noch vorbelegt hatte, mit einem Bild, was auch ausgewählt war, hat er komplett leer gemacht und hat mir hier so drei Kisten hingemacht, wo ich Bilder reinziehen könnte. Die stören mich jetzt gerade vom Layout, deswegen markiere ich sie und lösche sie, sodass ich jetzt eine leere Seite habe. Und ihr werdet vielleicht schon gemerkt haben, wenn ihr aufmerksam gewesen wart, ich habe nicht aufs Page-Setup gedrückt, denn das, was im Page-Setup steht, das ist mir vollkommen egal, weil das Page-Setup benutzen wir gar nicht, denn wir wollen ja auch gar nicht drucken. Deswegen völlig egal, was da steht, das ändern wir gleich sowieso. Und wo ich schon hier bin, mache ich das, was wir letztes Mal auch gemacht haben. Ich gehe nämlich auf der rechten Seite in den Bereich Image Settings. Da ist jetzt durch die Vorlage, die ich vorher ausgewählt hatte, noch das Rotate to Fit angeklickt, sodass also das Bild sich immer korrekt am Seitenverhältnis orientiert, was ich gleich auf die Seite legen möchte. Das will ich aber nicht. Ich möchte, dass die Bilder immer gleich ausgerichtet sind, egal welches Seitenverhältnis die Kiste hat, die ich gleich machen werde. Haben wir bei den Collagen kennengelernt. Deswegen deaktiviere ich das Rotate to Fit an dieser Stelle auch. Ich habe jetzt auch keine Hilfslinien oder irgendetwas eingeblendet. Ist mir jetzt gerade für den Moment mal vollkommen egal. Was ich jetzt noch mache ist, es gibt hier einen Bereich unter den Image Settings, der nennt sich Ruler, Grid and Guides, also Lineal, Raster und Hilfslinien. Und da kann ich eine Einheit einstellen, in diesem Fall hier die Ruler Units, also was auch immer, Linealeinheiten. Die stehen hier bei mir auf Zentimetern und die ändere ich jetzt mal auf Inches. Klingt komisch, macht aber Sinn. Werdet ihr gleich sehen. Müsst ihr nicht machen, aber das macht die spätere Berechnung einfacher. Und jetzt kommen wir zu einem großen Punkt, nämlich ganz unten dem Bereich Print Job. Das ist der, den wir jetzt in den ganzen letzten Teilen nicht beachtet haben. Da kann man dann eben noch einstellen, wie das Ganze dann aufs Papier ausgegeben werden soll. Vielleicht mache ich da noch einen Teil dazu, muss ich mal gucken. Was wir aber hier machen ist, wir stellen bei Print to, also Ausgabe nach, da klicken wir auf das Wort Printer und wählen dann JPEG-File. Denn wir wollen nicht auf den Drucker ausgeben, sondern wir wollen in eine Datei drucken, wenn ihr so wollt, in eine Datei exportieren. Und dann ändert sich dieser Bereich mit PrintJob. Da werden dann andere Einstellungen sichtbar. Und da tun wir jetzt zwei Dinge. Zum einen ändern wir jetzt die File Resolution. Die steht nämlich jetzt auf 300 ppi per Default. Das könnt ihr auch so lassen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie ihr gleich rechnen wollt. Das ergibt gleich Sinn. Ich stelle das mal auf 200. Dann kann ich nämlich einfacher gleich rechnen. Das Print Sharpening, also die Schärfung, die schalte ich aus. Das kann man aktiviert lassen, weil wenn die Bilder skaliert werden, dann kann es helfen, wenn sie noch ein bisschen nachgeschärft werden, dann sehen sie knackiger aus. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Am besten mal dann im letzten Schritt, wenn ihr ein Bild ausgegeben habt, so eine Seite ausgegeben habt, dann einmal mit und einmal ohne Schärfung oder mit starker und mit schwächerer Schärfung und dann entscheidet ihr euch, was euch am besten gefällt. Ich schalte das einfach mal aus. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt, nämlich auch in diesem PrintJob-Bereich gibt es das Custom File Dimensions, also eigene Größe für die Datei. Da kann man ein Häkchen setzen und dann werden unten drunter zwei Eingabefelder sichtbar. Das ist nicht ganz offensichtlich, dass man da drin editieren kann, kann man aber, das sieht man, wenn man mit der Maus drüber fährt, dann werden die so markiert. Und weil ich oben auf Inches umgestellt habe, stehen jetzt hier auch als Einheiten Inches. Und warum ist das jetzt spannend? Wenn ich jetzt wissen möchte oder ja, wenn ich eine Datei ausgeben möchte und ich möchte jetzt zum Beispiel mal ein Panoramaformat erstellen, ein etwas extremeres, und ich möchte, dass die lange Seite, in diesem Fall meine breite Seite, 5000 Pixel groß sein wird. Also das Bild, was ich exportiere, soll 5000 Pixel haben. Dann kann ich hier nirgendwo Pixel einstellen. Und deswegen nehme ich diese 200 ppi, die wir hier haben, 200 Pixels per Inch, und rechne jetzt einfach. Und wenn ich jetzt meine 5000 Pixel nehme und ich teile sie durch die 200 ppi, dann haben Leute, die in Mathe aufgepasst haben, sofort rausgefunden, dass ich 25 eintragen muss. Also trage ich hier, der linke Wert ist die Breite, trage ich hier 25 ein. Und die Höhe, da sage ich zum Beispiel mal, jetzt machen wir eine ganz komplizierte Rechnung, ich möchte 2000 Pixel Höhe haben, durch 200 komme ich auf 10. Wer hätte das gedacht? Also trage ich in den zweiten Wert 10 ein und schon habe ich vor mir eine Seitenvorschau, eine leere Seitenvorschau in dem passenden Seitenverhältnis 25 Inches breit und 10 Inches hoch, wenn ich mit 200 ppi ausgebe. Das ist schon mal schön. Und darauf werden wir jetzt gleich Bilder arrangieren. Worauf ihr achten solltet, ist, wenn ihr irgendwelche Berechnungen anstellt mit der Pixelgröße, Lightroom Classic möchte mindestens 4x4 Inch haben in diesem Modul. Also kleiner als 4 Inch geht nicht. Wenn ihr sowas haben solltet, dann müsst ihr halt ein größeres Format nehmen und dann hinterher skalieren in einer anderen Software. Oder das Bild nochmal in Lightroom öffnen und über die Exportfunktion dann nochmal skalieren. Aber meine Güte, das wäre dann schon ganz schön klein. Ja, und jetzt arrangieren wir mal Bilder. Und dazu wähle ich jetzt ein Foto, ziehe das einfach unten aus meinen Vorschauen. Die habe ich unten eingeblendet. Wieder der Einstieg immer über eine Selektion, die ich habe. Da bin ich halt in der Bibliothek, habe mir eine Selektion gewählt und dann gehe ich ins Druckmodul. Und dann habe ich eben die Selektion oder die Kollektion, je nachdem, wo ihr gestanden habt, am unteren Bildrand als diese kleinen Vorschauen. Und die kann ich, wie wir es letztes Mal auch schon gesehen haben, per Drag and Drop einfach auf die Seite ziehen. Das mache ich jetzt auch. Und wenn ich mit dem Bild so an den Rand fahre von der Seite in der Vorschau, dann bleibt das Bild oben so ein bisschen hängen. Da bleibt so ein kleiner Rand. Wenn ihr den Rand nicht haben wollt, wenn ihr das Bild, also was ihr auf die Vorschau zieht, wirklich randlos haben wollt, dann könnt ihr es nach oben ziehen und wenn es hängen bleibt, die Maus einfach ein bisschen weiter ziehen und dann kann man diese Ränder überwinden, um es randlos zu machen. Ich mache das aber ganz bewusst nicht. Ich erkläre dann auch gleich, warum nicht. Ich lasse also rechts und, also das Bild habe ich jetzt gerade nach rechts positioniert. Ich lasse rechts und oben einen Rand. Und jetzt ziehe ich das Bild so groß, dass es über die ganze Seitenhöhe geht und mache es ein bisschen breiter, aber es ist immer noch ein sehr starkes Hochformat, also ein eigentlich porträthaftiges Bild, ein sehr starkes Porträtbild. Und jetzt habe ich dieses eine Bild auf der Seite liegen, ganz rechts. Ich halte jetzt die Alt-Taste gedrückt, während das Bild schon markiert ist. Und mit gedrückter Alt-Taste kann ich jetzt in das Bild klicken und ziehen, um ein Duplikat zu erzeugen. Auch das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Hier ist gerade eine praktische Anwendung. Und ich ziehe jetzt dieses Bild in genau der gleichen Größe auf die linke Seite von meiner Vorschau. Jetzt habe ich also vor mir ein sehr starkes Panoramaformat, links ein hochformatiges Bild, rechts ein hochformatiges Bild, in diesem Fall noch dasselbe, und in der Mitte weiße Fläche. Die weiße Fläche möchte ich jetzt mit einem dritten Bild ausfüllen. Dazu halte ich wieder die Alt-Taste gedrückt, klicke das Bild an, was ich ja eben schon dupliziert habe, ziehe mit der Maus und dupliziere es so noch einmal und lege es jetzt zwischen die beiden Bilder und ich mache die Zelle jetzt so breit, dass sie die Lücke dazwischen ausfüllt mit einem kleinen Abstand zu den Nachbarbildern. Den kleinen Abstand, den nehme ich jetzt nochmal weg, sodass die Bilder jetzt direkt auf Stoß alle drei nebeneinander liegen. Ich habe nur außen herum einen Rand. Was ich jetzt noch mache ist, das haben wir letztes Mal auch schon kennengelernt, ich gehe rechts in meinen Einstellungen wieder nach oben. Und zwar gehe ich in die Image Settings und aktiviere wieder den Photo Border, also den Rand. Und den ziehe ich mal hoch, so auf 10 Punkt, die mir jetzt hier angeboten werden. Jetzt habe ich einen 10 Punkt Rand. Und jetzt wird auch klar, warum ich ein bisschen Rand von dem Bild zum Seitenrand gelassen habe. Weil diese Photo Border geht ja immer ringsrum und ums ganze Bild. Das heißt, zwischen den Bildern ist der Abstand dann immer doppelt so breit wie vom Bild zum äußeren Rand, weil sich da in der Mitte halt die beiden Ränder treffen. Und das kann
ein bisschen. Kann das nicht auflösen?
Nein, das kann der nicht auflösen.
Das ist aber schlecht.
Ja, es ist halt, es gibt viele Wünsche dafür, aber Adobe macht da irgendwie nicht mehr so. Ich glaube,
dieses Feature haben die seit 100 Jahren nicht mehr angefasst.
Na, haben sie nicht. Ich glaube, der oder die EntwicklerInnen, die da dran gesessen haben und hier echt viel Liebe reingesteckt haben, ich liebe dieses Druckmodul wirklich, ich glaube, die sind da nicht mehr. Und ich glaube, alle anderen haben es nicht verstanden, wie es funktioniert. Es ist sehr, sehr schade. Es gibt viele Wünsche, aber naja, man muss manchmal ein bisschen tricksen, aber so geht's auch. Und jetzt habe ich immer noch, also jetzt habe ich einen schönen Rand um die Bilder, aber ich habe jetzt natürlich dreimal das gleiche Bild. Aber genau wie wir es letztes Mal gelernt haben, kann ich jetzt einfach unten aus meinen Thumbnails per Drag and Drop in eine Bildzelle Bilder hineinziehen. Und das mache ich jetzt auch mal links und in die Mitte ein anderes Bild. Und wenn ich jetzt noch den Ausschnitt des Bildes in der Zelle verändern will, dann klicke ich erst eine Zelle an, also erst das Bild anklicken in der Vorschau. Dann halte ich auf dem Mac die Command-Taste gedrückt und kann dann mit der Maus den Ausschnitt verschieben. Ich denke, das wird unter Windows dann die Control-Taste sein. Könnt ihr mal ausprobieren. Und jetzt habe ich ein schönes Panoramabild, ein Triptychon, wenn ihr so wollt. Links und rechts ein schmales Hochformat, in der Mitte ein Querformat. Und das könnte ich jetzt schon ausgeben, aber jetzt gibt es natürlich noch eine schöne Sache. Und zwar wird jetzt der Punkt mit der Seitenfarbe interessant. Den hatte ich auch letztes Mal schon angesprochen. Dann fragt man sich aber, so viel Tinte auf den Hintergrund auftragen, das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Aber plötzlich wird das spannend, wenn man einen Export in eine Bilddatei macht. Denn rechts im Druckmodul im Abschnitt Page, also Seite, das leichte oberste Punkt ist die Page Background Color, also die Seitenhintergrundfarbe. Und wenn man das anklickt, dann wird erstmal per Default alles schwarz. Das kann auch schon sehr interessant aussehen, weil dann leuchten die Bilder vor eben dem schwarzen Hintergrund. Aber ich kann jetzt eine beliebige Farbe wählen. Wenn ich auf dieses kleine Farbvorschau, also auf diese Farbfläche drücke, dann öffnet sich so ein Farbauswahldialog. Das sind so ein paar Grautöne, sind vorgegeben. Aber wenn ich rechts den Schieberegler nach oben ziehe, das ist der Sättigungsregler, dann kriege ich plötzlich Farben in meinem Auswahldialog. Und wenn ich mit der Maus über den Farbendialog fahre, dann sehe ich in Echtzeit in der Vorschau, wie sich das im Verhältnis zu den Bildern darstellen wird. Und so nehme ich jetzt hier zum Beispiel mal nicht ein Schwarz, sondern einen dunklen Grünton, weil ich habe hier lauter Pferdebilder, wo eine grüne Wiese drauf ist. Und ich möchte es nicht hell, sondern ich möchte es dunkel haben, damit die Bilder ein bisschen leuchten. Nehme ich einen dunklen Grünton und sage, das gefällt mir ganz gut. Ja, und zum grünen Abschluss klicke ich jetzt ganz unten rechts auf den Knopf Print to File, also Ausgabe in Datei. Dann öffnet sich der Dateidialog, wo ich eben ein Verzeichnis wählen kann. Ich habe mir jetzt hier auf meiner lokalen SSD schon Verzeichnis gemacht dafür, nämlich ein Lightroom Classic drucken. Und das nenne ich jetzt, die Ausgabe nenne ich jetzt auch mal HS Collage 1 und sage Speichern. Und dann sieht man oben links den Fortschrittsbalken, das ausgegeben wird. Und wir schauen uns das Ergebnis jetzt auch mal an, indem ich das Bild in der Vorschau öffne. Und et voilà, wir haben hier unser Triptychon mit der grünen Hintergrundfarbe. Und wenn ich mir die Informationen dazu anzeigen lasse, dann sehen wir, das ist mit einer Bildauflösung von 200 Pixel per Inch gespeichert. Und wir haben 5000 mal 2000 Pixel. So. Und wenn ihr so etwas natürlich an eine Druckerei geben wollt und die sagt, nein, das müssen aber 300 dpi sein oder ppi, dann könnt ihr das natürlich auch mit 300 ppi machen, indem ihr jetzt einfach die Metadaten ändert oder indem ihr in Lightroom eben das Ganze auf 300 stellt und dann bei der Rechnung irgendwas Krummes habt, dann habt ihr halt 16,67 und 6,67 und vielleicht nicht exakt 5000 Pixel, sondern irgendwas, was nah dran kommt. Das hängt dann jetzt mal sehr davon ab, für welchen Anwendungsfall man das Ganze ausgibt und wie präzise es sein muss. Aber das ist tatsächlich eine Funktion, die ich sehr, sehr gerne benutze. Habe ich eine ganze Zeit lang gemacht für den Blog. Da habe ich auf diese Art und Weise die Bilder exportiert. Ich zeige mal hier kurz Collagen. Links an der Seite blende ich mal meine Collagen auf. Die habe ich hier sortiert. Landscape, zwei Bilder. Ich gehe mal gerade durch die Vorschau und dann seht ihr oben, dann haben wir hier Landscape, drei Bilder. Landscape 4 Bilder, Landscape 5 Bilder, eins mit 12 Bildern als Grid angeordnet. Dann noch Mixe, also verschiedenste Collagen in verschiedenen Seitenverhältnissen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie ihr die Bilder anordnen wollt. Sowas sieht auch ganz schön aus. Ich habe hier das Mix 4C. Das ist quasi quadratisches Format und dann sind links oben und rechts unten ein Querformat und rechts oben und links unten dann ein schmales Hochformat. Also da könnt ihr euch wirklich austoben. Ja, probiert's mal aus, macht sehr viel Spaß, sind sehr schöne Ergebnisse, wie ich finde. Und das ist auch so eine Sache, die ich an diesem Druckmodul liebe. Es muss ja nicht immer gedruckt werden, nicht wahr? Manchmal ist es eben auch ja, ein JPEG, was man sich exportiert. Ihr könnt beim Export auch noch die JPEG-Qualität einstellen. Die steht per Default auf 100. Ist natürlich die beste Qualität, vor allen Dingen, wenn ihr es vielleicht noch weiterverarbeiten wollt, aber sehr groß. Wenn ihr es gleich fertig für euren Blog machen wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht auf 5000 Pixel gehen. Dann macht ihr es halt kleiner. Und dann könnt ihr die JPEG-Qualität zum Beispiel auch auf 65 oder 70 oder sowas stellen. Und das reicht dann auch völlig aus. Und die Dateien sind deutlich kleiner. Ja. Sehr schön. So schaut's aus. Lightroom Classic, Druckmodul, absolut ungeschlagen. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich so schwer tue, irgendeine Alternative für Lightroom zu benennen. Weil es ist eben nicht immer nur eine RAW-Bearbeitung, sondern es ist bei Lightroom Classic einfach so viel mehr.
Also dieses Druckmodul ist tatsächlich, so viele Ecken und Kanten es auch hat, es ist tatsächlich extrem powerful. Es kann unglaublich viel, wenn man die Tricks kennt. Also, dass hier fünf Teile rausfallen, das ist schon, das bedeutet schon was. Und kriegen wir da noch einen sechsten?
Schauen wir mal.
Okay. Na gut. Ja, danke schön. Sehr gut. Kommen wir zur Open Source. Wir haben eine Zuschrift bekommen, übrigens auch über happyshooting.de/hi. Das ist da, wo ihr eure Fragen, Inputs und so weiter abgeben könnt. Da hat der Christian reingeschrieben. Und zwar schrieb er, hallo ihr zwei, hinke noch etwas hinterher, höre gerade die 841 und dort den Teil über Pixelfed. Na, das hatte ich erzählt, das ist diese Instagram-Ersatz auf dem Fediverse. Da schreibt er, neben den tollen Entwicklungen im Image-Sharing-Bereich von Fediverse gibt es für die private Bildersammlung zum Beispiel vom Mobiltelefon mittlerweile Alternativen, die auch Open Source sind. Mhm. Eine davon heißt, das steht ja Image, aber es ist nicht Image, sondern man spricht das Image aus.
Natürlich.
Also I-M-M-I-C-H. Image bietet erstaunlich viele Funktionen, die man zum Beispiel von Google Fotos kennt. Dazu gehören KI-Erkennung von Gesichtern, aber auch von Bildinhalten. Die Suche nach Forest findet dann Bilder von Wäldern und so weiter. Okay. Image bereitet wie andere Lösungen auch die Geoinformation von Bildern auf. Allerdings ist die Ergonomie der Suche in meinen Augen sogar besser als bei anderen. Es kommt mit 360 Grad Panorama und auch Bewegungen. Aufnahmen, also so Live-Bilder, zum Beispiel von Google Pixel, klar. Genauso mit Videos. Durch Selbsthosting, in Klammer Docker, und Open Source kann man komfortabel und sicher seine eigenen Fotos sichern, ohne dass private Bilder in externe Clouds wandern müssen. Auch die mobile App ist großartig, insgesamt sehr empfehlenswert und stabil, trotz des von den Entwicklern selbst attestierten Beta-Stadiums. Ein Paradebeispiel für gute Open Source Software. Viele Grüße aus dem Harz, Christian.
Das verstehe ich jetzt richtig. Das soll auf dem Smartphone, also unter anderem, eine Alternative sein für die Fotolibrary, zum Beispiel von Apple?
So verstehe ich es. Ich habe mir dieses Image jetzt nicht näher angeschaut, aber es ist im Prinzip, wie gesagt, also du musst wissen, wie man per Docker an ja, Container jetzt, irgendwie startet. Ja,
nicht ganz für Laien, ist schon klar.
Aber nicht ganz für Laien. Mhm. Und dann sind ja Links in den Google Play Store und in den App Store von Apple. Mhm. Das heißt, es gibt entsprechend Apps. Hier sind auch Screenshots auf der Homepage jetzt drauf. Und
es wird halt gerade bei Apple das klassische Problem sein, dass natürlich viele Systemfunktionen einfach per Default auf die Fotolibrary gehen und das Ding dann halt nur eine zusätzliche App ist, wo du dann eben dran denken musst, dass du dann eben dorthin speicherst oder nochmal hin importierst. Vielleicht gibt es ja auch einen automatischen Import oder sowas.
Wobei, ne? Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, automatisch zu importieren. Mhm, ob das diese Apps jetzt können oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber für die, die da Open Source-mäßig sich umtun, ja, ist das möglicherweise eine Alternative.
Der Ansatz, nicht nur lokal auf dem Smartphone zu arbeiten, sondern das eben tatsächlich mit einer Serverseite zu machen, den finde ich schon ganz pfiffig, weil also in der Vergangenheit haben das viele versucht, eine eigene Library zu machen, die dann aber nur lokal gelaufen ist. Und der Witz ist ja gerade eben, dass das Ding auch in der Cloud ist und damit gesichert ist und auf mehreren Geräten synchronisiert wird und so weiter und so fort. Ja, so. Spannend.
Das ist spannend und dann bleiben wir gerade mal in diesem Open-Source-Bereich, weil mir ist nämlich vor 3 Tagen oder so eine Meldung durchgeflattert über Ente.io. Ente.io, also ja. Ente.io, ist auch so was in die Richtung. Wir reden also hier von einem bezahlten Hosting erstmal, also die haben Server, auf denen deine Fotos dann liegen, die kommt mit den entsprechenden Apps für die entsprechenden Plattformen. Da reden wir auch von Multiplattformen, also Android, iOS, Linux, Mac, Windows und eine Online-Web-Geschichte. Die brüsten sich mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung deiner Bilder, also dass du der Einzige bist, der dann mit deinen Bildern auch was anfangen kann. Die sagen, sie hätten 3 Server-Locations. Eine davon irgendwo tief in einem Berg drin oder so.
Okay, also nicht selbst Hosting.
Moment, komm. Ja, okay. Also das ist die bezahlte Hosting-Geschichte. Da kannst du Geld reinwerfen und kriegst dann halt für einen Monatsbeitrag irgendwie Speicherplatz bei denen. Das habe ich mir ein bisschen gründlich angeguckt. Du hast Hintergrund-Uploads. Also das macht dann irgendwie so Zeug halt auch so ein bisschen, ohne dass du da die App dauernd aufhaben musst. Hat so Geschichten wie Family Plan, also du kannst dann mit mehreren Leuten irgendwie auch Bilder teilen, kannst Alben sharen, kannst Links sharen, auch nach externen, hast Kollaborationsmöglichkeiten, also dass du Alben hast, wo andere auch Sachen reinwerfen dürfen, diverse Import-Export-Möglichkeiten, du kannst deine Daten mitnehmen, das Ding baut dir so ähnlich, wie man das jetzt von Apple-Fotos kennt, auch so Memories, hat irgendwelche versteckten Alben für Bilder, die du irgendwo nicht öffentlich zeigen möchtest, hat hier Beschreibungen, eine ganz gute Suche und. Also es sind so ganz viele Sachen drin. Und der Grund, warum es mir gerade in die Timeline lief, war, das Ding ist Open Source.
Also wie bisher, Image auch.
bisher nur der Client und jetzt ist der Server auch Open Source.
Ah, okay.
Das heißt, du kannst, vermute ich jetzt mal, ich habe da nicht so in die Tiefe geguckt, aber du wirst wahrscheinlich diesen Server dann selbst betreiben können, weil das ist ja
Open Source. Ja, vermutlich wird da auch jemand dann ein Docker-Image gebaut haben, schätze ich mal.
Mhm. Davon ist fast auszugehen. Das ja. Ganze natürlich auch auf GitHub und so weiter. Also
gibt es im Grunde genommen schon mindestens zwei starke Alternativen für die Standard-Library.
Also ich habe mir das Ente mal geholt, nur so zum Testen. Das fragt dich dann gleich hier auf dem iPhone, möchtest du, gibt es auch so eine Gratis-Version, wo du so ein paar Gigabyte Testplatz bekommst quasi und eine Woche Testzeit oder so. Mhm. Frag dich dann gleich, welche deiner Alben möchtest du gleich mal mit rübernehmen? Und dann macht so ein Importprozess und so. Also das Onboarding war relativ unspektakulär. Das Ganze landet jetzt auch hier der Basic-Version bei 3 € im Monat für 50 Gigabyte und kannst du entsprechend bis 2 TB aufbohren.
Oder halt selber hosten dann wahrscheinlich.
Mhm. Oder dann vermutlich selber hosten.
Dann wird es halt ein bisschen nerdiger.
Also ja. Ich meine, eines ist selbstverständlich, diese Third-Party-Lösungen werden ziemlich sicher nicht so tief im System integriert sein, wie, wie das die Onboard-Apps sind.
Bei aber Android unter Umständen mehr als bei iOS, aber das gilt es jetzt auch erstmal zu testen dann tatsächlich.
Richtig, aber wenn du wirklich, wenn das Thema Privacy bei dir ganz wichtig ist, du sagst, ich will meine Fotos nicht auf irgendeiner Cloud haben, ich will aber mit Familie oder so Bilder sharen können, dann ist das durchaus ein gangbarer Weg.
Also das ist spannend. Also zum Beispiel Synology, ne? Weil wer ein Synology NAS hat, man kann so etwas ja auch punktuell einzelne Dienste ins Internet bringen, dass die erreichbar sind. Das muss man sich natürlich überlegen, ob man sein NAS vom Internet erreichbar haben will, aber möglich ist das. Und dann hättest du die nicht mal in der Cloud liegen, sondern dann würden die halt auf deiner Maschine liegen und du weißt, wo sie sind und was du sichern musst. Aber es geht ja nicht nur um Security, sondern es ist ja oft eben auch ein Platzproblem. Also du kriegst bei Apple ja nur so viel Speicherplatz in der Cloud und der ist auch nicht ganz günstig. Und wenn du dann schon so ein 2 TB Storage hast, dann wird es, also inzwischen gibt es zumindest die Größe. Eine Zeit lang ging es ja gar nicht größer. Inzwischen kannst du größer werden. Das wird dann aber auch wirklich teuer. Das wird dann nicht günstiger, sondern der gleiche Preis kommt einfach immer nochmal on top. Das ist dann schon unangenehm. Und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt ein Self-Hosting machst und könntest jetzt dir irgendwo, vielleicht hast du sowieso schon einen Server im Netz oder eben, wie gesagt, eine Synology irgendwo laufen, dann glaube ich, kriegst du für weniger Geld hier bei irgendeinem Hoster, der dein Docker zum Laufen, und dann redest du nicht mehr bei 2 TB, sondern hast dann plötzlich 10 oder 50 oder weiß der Geier. Also das
könnte ich mir beim Self-Hosting tatsächlich vorstellen, ja.
Mhm. Aber irgendwann bist du halt jetzt am Limit.
Ich weiß jetzt nicht, ob das bei 2 bis 10 TB Bildern noch ordentlich performt oder so, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht haben das ja mal so ein paar Leute getestet. Vielleicht habt das ja ein paar von euch mal ausprobiert.
Also wenn das, also ich, das nehme ich jetzt mal an, dass das so programmiert ist, das wird ja dann nicht auf die Terabyte ankommen, die da drinnen sind, sondern es ist einfach nur eine Datenbank und der wird halt einen Cache haben von Bildern, die lokal liegen. Vielleicht sogar nur an Thumbnail-Form, genau wie die große Library auch. Und wenn du die Bilder aufrufst, dann lädt er im Zweifel die hohe Auflösung dann einzeln nach.
Also bei den, also ich habe jetzt da nur so ein, was für 100 Bilder importiert zum Testen und das Ding performt dann zumindest relativ ordentlich. Mhm. Cross-Plattform heißt aber, dass das vermutlich auf so einem Framework gebaut ist, nicht native. Das heißt, es sind so ein paar Kleinigkeiten, also bei der iOS-App, dass dann irgendwelche Rubberbanding-Geschichten nicht so ganz 100% Apple-like sind und so weiter. Aber es war jetzt nichts, was mich komplett gestört hätte, sondern das.
Weißt du, womit es geschrieben? Steht das da irgendwo?
Okay. Kann ich dir nicht sagen, das steht da sicher irgendwo. Die haben hier einen Blog, in dem Blog wird ja alles Mögliche hinter den
Kunden. Ja, wenn es Open Source ist, wird man
es sehen. Aber wenn es Open Source ist, kannst du auf GitHub gehen und kannst einfach mal schauen.
Ja, dann wird man es ja dann sehen.
Findest du das, ja.
Ob es da mit Flutter gemacht ist oder sowas.
Also ja, Image schön. Und Ente. Ente.
Also Ente.
Ente.
So ein blödes Meme. Ja. Schön.
Ja, lasst uns wissen. Ne? Könnt ihr mal hier Kommentare, also happyshooting.de www.hypnotisierungsmagazin.de/hi und werft da mal einen Kommentar rein, falls ihr diese Dinger kennt und sie benutzt, und lasst uns mal wissen, ob das funktioniert, ob das gut ist, ob das taugt, ob das auch wo die Reibungspunkte sind, ob das jetzt irgendwie, wie glatt das läuft oder ob es tatsächlich hakt an irgendwelchen Ecken.
Es wird mit Sicherheit Wünsche geben.
Irgendwelche Feature total toll sind oder halt nicht. Müssen wir, genau. Hören wir gerne.
Will man wechseln und warum?
Genau.
Ja. Schön. Wir haben ein paar Fragen. Der Frank hat nämlich gefragt zum Thema Druckmodul. Ich weiß nicht, ob Boris das bei seinem Druckmehrteiler angesprochen hat. Wie kann man zum Beispiel bei einem Online-Druckanbieter Akustikbilder drucken lassen und ein Bild auf mehrere Prints unterschiedlicher Größe verteilen? Dafür gibt es ja Designvorlagen, aber nicht für Akustikbilder, wie es scheint. Ist das ein Task für das Druckmodul?
Moment, wie muss ich mir das vorstellen?
Na, ein Bild auf mehrere. Also stell dir vor, du willst drei große Akustikpanels nebeneinander machen, aber die sollen zusammen ein Bild ergeben. Dann musst du das
also irgendwie auseinanderschneiden. Also so ein Panorama da drauf oder irgendwie sowas. Okay.
Ja, verstehe. Genau. Das kannst du natürlich mit dem Druckmodul machen. Also ähnlich, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe, indem du ein beliebiges Format anlegst, dann da deine drei oder vier Kacheln drauf machst, wie du es halt verteilen willst. Du müsstest dann allerdings virtuelle Kopien von dem Bild machen, damit du das Bild mehrfach in die Zellen und in den Zellen unabhängig voneinander verschieben kannst. Also es muss für das Druckmodul ein unterschiedliches Bild sein. Und dann kannst du das natürlich entsprechend exportieren und hochladen. Du hast dann ja aber trotzdem eine Grafik ausgegeben mit den verschiedenen Teilen. Die müsstest du dann wieder mit Photoshop oder sowas auseinanderschneiden. Da würde ich aber tatsächlich eher mal den Hersteller fragen, ob er da nicht eine Option dafür hat. Und ansonsten gleich irgendwie in einem Photoshop oder sowas dahergehen oder Affinity Photo und das Bild entsprechend zerschneiden auf mehrere Ebenen und die Ebenen dann als einzelne Bilder exportieren und hochladen. Ich denke, das wird der präzisere Weg sein vom Vorgehen her. Und ansonsten kleiner Tipp, wenn du Akustikbilder machen willst, ich habe ja hier auch eins machen lassen, also kein fertiges Akustikbild. Ich habe mir aus einem Bild ein Akustikbild gebaut. Das funktioniert schon, aber wie zu erwarten war, ist das eine Bild natürlich noch nicht der Heilsbringer. Da müsste ich jetzt noch mehrere davon an die Wände hängen, damit das deutlich eine Änderung herbeiführt. Wenn du also sowas vorhast und du schreibst, dass du ein großes Problem hast bei dir, es müssen wirklich große Flächen sein. Und wenn das noch nicht reicht, dann denk auch an Deckensegel. Also Segel in Anführungszeichen, das sind halt Akustikpaneele, die unter die Decke geschraubt werden. Das kann eine ganze Menge bringen, wenn Teppichboden ausscheidet. Und wenn man etwas an die Decke schrauben möchte, was hier bei mir im Wohnzimmer halt nicht in Frage kommt. Gut, Sonja hat gefragt.
Oh, das ist geil. Ich lese mal vor. Sonja schreibt, ich wurde von der örtlichen Bankfiliale angesprochen, dass sie gut gerne Fotos, in Klammer groß, ganze Wand, circa 2x4 Meter, von mir in ihrer Filiale hätten. Boah, ist das geil. Es geht um Motive aus unserem Dorf und Umgebung, viel Landschaft. Die Bankfiliale wird neu gebaut. Für den Umbau suchen sie diese Bilder bereits, diese Woche bereits ein Bild von meinem Fundus aus. Für den Neubau kann ich bis Herbst ums Dorf ziehen und neue Bilder machen. Am Ende werden es 4 bis 5 Bilder werden. Ich darf einen Preis vorschlagen.
Also soweit schon mal. 1 Million Euro.
Soweit schon mal. Gratuliere, ne? So 4x2 Meter hohe Bilder, breite Bilder. Das ist
schon schön.
Das ist schon geil. Das ist schon cool. Weil sowas ist ja dann da auch dauerhaft drin. Das werden die ja nicht jede Woche wechseln. Also das wird ja Jahre da drin bleiben.
Kannst man von aus.
Das ist schon mal geil. So, schreibt sie weiter. Was mich jetzt beschäftigt. Wie ist das mit den Nutzungsrechten? Wie soll ich das regeln? Worauf sollte ich bestehen? Worauf achten? Ich würde gerne die reine Nutzung der Bilder im Internet ausschließen. Auch eine weitere kommerzielle Nutzung, das ist mehr pro forma. Dass die Bilder auf Fotos der Räumlichkeiten zu sehen sein werden, ist klar. Da sind sie dann Beiwerk, denn die Bank zeigt auf den Bildern ihre Räume.
Außer man klagt in Köln, dann kriegt man extra Kohle.
In Köln, da kriegst du Kohle dafür, genau. Hm. 2 andere Filialen sind bereits mit Bildern von anderen Fotografen ausgestattet worden und ich habe jetzt mal angefragt, wie es da geregelt wurde. Ich freue mich auf eure Gedanken dazu. Also, Nutzungsrechte, ja.
Habe ich eine ganz einfache Einstellung dazu.
Ja, erzähl.
Das mache ich tatsächlich bisher mit allen kommerziellen Kundinnen sind inklusive. Es gibt einen Preis und ich sage, benutzt die Bilder, wie ihr wollt. Weil ganz ehrlich, ich verstehe das. Es gibt Fotografen und Fotografinnen, die natürlich davon leben müssen. Und das ist ein Geschäftsmodell zu sagen, ihr habt das Nutzungsrecht für einen Wandschmuck in dieser Filiale für ein Jahr oder für zwei Jahre zum Preis X und danach wird neu verhandelt. Das kann man machen, das kann funktionieren. Es gibt da Geschäftsmodelle, die da gehen und es gibt etablierte Fotografinnen, die sowas machen. Ich selbst bin natürlich in der Situation, dass ich das nicht hauptberuflich mache, deswegen also immer mit einer Prise Salz hier meine Aussage zu bewerten. Aber auch wenn ich es hauptberuflich machen würde, hätte ich gar keine Lust, das zu kontrollieren. Und meiner Erfahrung nach ist das, und ich glaube, Alex hatte das im Kommentar im Slack auch so ähnlich geschrieben, meine Erfahrung ist, dass solche Regelungen, die stehen ja dann auf irgendeinem Stück Papier, im Vertrag, auf der Rechnung oder so, das landet in irgendeiner Ablage, dann in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren ändert dann der Vorstand, der wechselt durch, weil jemand in Rente geht. Abteilungsleitung wechselt sowieso. Mitarbeitende kündigen, werden gekündigt. Neue Leute kommen da rein. Und keiner weiß mehr, was da ist. Da kommt irgendjemand rein und sagt, hey, da sind doch so coole Fotos. Lass uns die doch für den Flyer nehmen oder für den Prospekt nehmen. Oder hier für die Plakatierung hier für unser Ausstellungsevent oder so. Ist doch hübsch. So, und will ich dann da hinterherrennen und will ich dann schlechte Stimmung machen und sagen, hey, das ist so nicht vereinbart, hier ist jetzt die Konventionalstrafe und zahlt mal ordentlich, dann kannst du aber davon ausgehen, nächste Woche sind deine Bilder dann nicht mehr. Also habe ich persönlich einfach keine Lust dazu. Deswegen steht bei mir in der Regel drauf, die Bilder können verwendet werden, also hier machen sie, wie sie wollen. Ausnahme ist kommerziell, also Weiterverkauf ist ausgeschlossen. Ne? So, also die können jetzt nicht selber die Motive dann verkaufen, weil sie digital vorliegen haben. Das nicht. Aber sie können sie für ihre Zwecke, ne, für ihre Filiale verwenden, wie sie dann möchten. Das wäre meine Aussage dazu. Und dann halt einen fairen Preis wählen. Sonja, so wie ich das gelesen habe, hast du da ja auch einen Draht zu denen und hast da jetzt kein Interesse dran, irgendwie dich dann dran gesund zu stoßen. Ich denke, wenn man da einfach fair reingeht und dann einfach auch Spaß an der Sache hat bei so einer einmaligen Aktion, ist doch cool.
Also ich denke auch, dass es einen Unterschied macht, ob du jetzt hauptberuflich davon lebst oder ob es so ein Ding ist, was halt mal irgendwie cool ist und nebenher passiert und so. Da du einen Preis vorschlagen kannst, würde ich da sagen, ja, dann lass dir halt mal ordentlich was bezahlen dafür und dann kannst du auch relativ entspannt sein.
Ja, man muss es nicht verschenken, aber ich würde jetzt wahrscheinlich, also ich persönlich würde da jetzt
aber du hast ja Sichtbarkeit. Also dadurch, da hast du ja wirklich Sichtbarkeit. Ne? Da laufen
wenn der Name dran steht, das ist ja erstmal noch nicht gesagt. Ne? Wenn das einfach nur eine Ausstattung ist. Das muss
geklärt werden.
Aber wie gesagt, also das würde ich jetzt dran festmachen, wie sehr du Interesse daran hast, ob dir das persönlich Spaß macht, ob du da Leute kennst. Und so rein, wie du es formuliert hast, würde da bei mir kein vierstelliger Betrag stehen, sondern was deutlich geringeres. Und dann einfach Spaß. Also so wie ich mal dieses tolle Bild hatte und das Stadtmarketing Göttingen fragt, ob sie es kriegen können und 50 Euro war ihnen zu viel, dann bin ich auch beleidigt. Aber allein die Aussage, dass ich gesagt habe, komm 50 Euro und dann passt das schon. Ja, dann kann ich mal die Familie auf ein Eis einladen und wir freuen uns, wenn wir das Bild irgendwo im Katalog sehen. War ihnen schon zu viel. Ich denke mal, das wird hier anders laufen, wenn sie dich da gezielt gefragt haben und die schon Bilder aussuchen. Aber ja, man muss es auch. Man muss nicht gleich überall schmücken und pflücken, nur weil das jetzt eine Bank ist, muss man jetzt nicht hingehen und sagen, das kostet jetzt 5.000 Euro pro Jahr. Muss man nicht machen.
Lass dir lieber irgendwie bessere Konditionen für den nächsten Kredit geben von denen oder so.
Ja, ein kostenloses Konto zum Beispiel mit Zinsen.
Genau. Mit hohen Zinsen, ja, super.
Ja, Kurzgedanke hat noch ein Ding. Wahrscheinlich genau. Ein bisschen zu spezifisch, aber bestimmt auch spannend. Haben Menschen Erfahrung mit dem, und jetzt kommt's, 30 Liter V2 Everyday Backpack von Peak Design und Fliegen. Also wer hat von Peak Design den Everyday Backpack in der 30 Liter V2 Version? Die Frage ist, geht der entweder als Hand- oder Kabinengepäck in deutschen Airlines durch? Oder macht es Probleme? Bei den amerikanischen Airlines ist er meist nominell zu groß, passt aber unter die Fächer, in die Fächer oder unter den Sitz.
Ich kann es nicht sagen. Ich habe weder den Backpack noch bin ich in letzter Zeit geflogen.
Ja, also wer da Erfahrung hat.
Wobei die Frage ist, ne, also du wirst ja, also mir ist das bisher, glaube ich, noch nicht wirklich passiert, dass ich beim Check-in gebeten wurde, meinen Rucksack in dieses Gitterchen zu tun, um zu gucken, ob der auch wirklich irgendwie den Maßen entspricht. Ich habe allerdings auch mir mittlerweile so eine Technik angewöhnt, wo ich einen sehr schweren Rucksack locker auf einer Schulter trage. Das sieht dann irgendwie halb so schwer aus und so.
Ist klar.
Und dann ist wahrscheinlich auch wichtig, wie sieht der groß aus? Weil es gibt ja schon Sachen, die auch bei größeren Abmessungen schlank aussehen. Dafür kenne ich jetzt den V2 Everyday nicht. Aber ich glaube, die Everydays, die sind eher so, die machen so ein bisschen leichten Fuß vom
Optik. Eigentlich schon, ja.
Aber ein bisschen üben, so am Spiegel, dass man nicht so, sondern dass man so.
Ja,
dass zumindest auch 2 Minuten durchhalten kann, dann.
Gab auch schon den Tipp, ansonsten 1-2 Objektive in die Jackentasche zu stecken.
Das geht. Jacken werden nicht gewogen. Das ist richtig. Da gibt's auch, es gibt tatsächlich so Cheat-Jacken fürs Fliegen, die dann ja, besonders viele Taschen große Innen-Außentaschen und so weiter haben. Da kannst du dann irgendwie 20 Kilo Gepäck in die Jacke unterbringen und
im Saum.
Und da kann keiner
was. 10 Innentaschen. Ja, und dann gibt's noch eine Frage von Miriam, der sich auch Marco angeschlossen hat. Die geht direkt an dich, beziehungsweise an euch, an die Viewfinder Villa. Ist für 2024 ein Großformat-Workshop geplant? Die war im HS-Fragen-Kanal, die Frage.
Oh, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Ja, ist. Datum steht noch nicht fest, aber wahrscheinlich Spätsommer. Ich bin sehr hinterher, was die, also nicht was die Planung angeht, aber was die
noch
Veröffentlichung
vor iOS von 18 Workshop. Oder danach.
Was hat das miteinander zu tun?
Ja, weil du sagst Spätsommer. Das könnte ja ein.
Was hat das was mit Großformat-Workshop zu
tun? Nein, überhaupt nicht. Aber es ist einfach so ein Zeitindikator.
Nee, kann ich nicht sagen. Was weiß ich. Nein, wie
so
gesagt.
So ein beweglicher Veranstaltungstag, so wie Ostern so. 2 Wochen nach iOS 18.
Die Planung, es steht fast quasi sozusagen, aber die Veröffentlichung online ist noch ein bisschen hinterher. Das soll aber dann demnächst auf der Website landen. Das ist dann discoverthetopfloor.com. Das ist da die Website, wo ja auch den Audio-Podcast-Workshop im Kloster findet. So.
Sehr schön.
Ja.
Ja, und du wirst ja hier sicherlich berichten, also.
Ja, die kann ganz sicher.
Einfach Happy Shooting im Ohr behalten und dann passt das schon.
Richtig. So, dann haben wir noch Termine.
Der Terminkalender.
So, heute hat uns tatsächlich der Harald einen Termin reingetan und zwar findet statt in der Stadtbibliothek in Stuttgart vom 25.03. bis zum 25.03. Ah, das ist dann demnächst und nur an einem Tag der Sony-Stammtisch. Eine Exkursion der Stadtbibliothek Stuttgart. Architektur in Stuttgart in und um die Stadtbibliothek in Stuttgart. Treffpunkt 17 Uhr. Anmeldung ist erforderlich. Tja, wir verlinken. Nee, da ist noch nicht mal ein Link drin. Also, googelt. Googelt. Das ist
sag noch mal,
lieber so nach mit googeln. Link in Zukunft. Sony Stammtisch, Exkursion Stadtbibliothek Stuttgart, 25.03.
Sony Wer Stammtisch das möchte. Stuttgart.
Jawohl. So, und dann haben wir hier noch ein das ist ja das illustre Submittals hier von der Pressestelle des Bundesgerichtshofs. Steht hier?
Okay.
Die haben uns einen Termin reingeworfen und zwar im Nein. Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
Ja.
Beginn und Termin der Veranstaltung 27.06. Urheberrechtliche Zulässigkeit der Nutzung von Abbildungen einer Fototapete.
Ah!
Ja. Der unter anderem für das Urheberrecht zuständige Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in 3 Revisionsverfahren zu entscheiden, ob die Nutzung von Abbildungen einer Fototapete im Internet die nach dem Urheberrechtsgesetz geschützten Rechte an den auf der Tapete abgedruckten Fotografien verletzt. Die Verhandlung beginnt um 10 Uhr. Ich glaube nicht, dass das die Pressestelle des Bundesgerichtshofs hier eingetragen hat. Ich glaube, das war jemand, der Happy Shooting hat.
Vielleicht arbeitet jemand ja bei der Pressestelle und hört Happy Shooting. Das
kann durchaus sein. Da steht kein Name drin. Also es gibt hier einen Link und das ist tatsächlich eine Verhandlung, wo das Thema mit der Fototapete nochmal.
Tja, dann kommt reichlich und bringt Fototapeten mit.
wer in Karlsruhe ist, Bundesgerichtshof, Verhandlung ab 10 Uhr am 27.06. diesen Jahres.
Das so, ist und auch eine Story, alter Schwede.
Ja. Sie hört nicht auf. So, und damit wir jetzt auch noch einen gebührenden Abschluss finden, hat sich wieder mal Jürgen in seinen Kleiderschrank verzogen und für uns das hier aufgenommen.
Außenreporter Jürgen. Hören Sie uns? Jürgen, hören Sie uns?
Hallo Community. Heute die Fotoausstellung der Woche für Hörer im Westen der Republik. Sehr herzlich möchte ich euch auf die Fotoausstellung des Naturfototreffs Eschmar hinweisen. Vom 14.03. bis zum 25.08. im Museum König in Bonn. Das Thema der diesjährigen Ausstellung lautet Natur schwarz-weiß. Ups, Naturfotografie in schwarz-weiß? Sicherlich herausfordernd. Die schöne, bunte Natur. Aber schwarz-weiß ist ja bunt genug. Der Naturfototreff Eschmar besteht aus 16 Fotografinnen und Fotografen. Das Ganze ist zu sehen im Museum König in der Adenauer Straße 160 in Bonn. Übrigens, laut Homepage sind die Zielgruppe Erwachsene, Senioren und Studierende. Also die ganze Happy Shooting Gemeinde, oder? 3, 2, 1, Happy Shooting.
Es ist, wir sind ja alle Erwachsene,
Studierende, Senioren. Du wirst hier Zuschriften bekommen. Soll man seine E-Mail-Adresse
veröffentlichen? Sehr schön.
Nee, Danke, Jürgen. Ich kann seit dem letzten Bild kann ich nicht mehr umhin, mir jetzt Jürgen tief mit seinem Kopf im Kleiderschrank vorzustellen. Das geht gar nicht anders. Ja.
Also zum Thema aber, ne, Naturfotografie in Schwarz-Weiß, das geht tatsächlich sehr, sehr gut. Also ein Bekannter von mir, ich berichtete hier schon mal, der hat sehr, sehr viele Leicas. Der ist ein sehr großer Leica-Liebhaber und der ist sowohl analog als auch digital unterwegs und eben auch in Schwarz-Weiß. Also sowohl, dass er halt mit Schwarz-Weiß-Film arbeitet oder eben mit einer farbigen Leica dann in Schwarz-Weiß entwickelt zu Hause, also auch digital dann. Ja, und der hat mir mal auf seinem Smartphone hat er mir ein paar Aufnahmen gezeigt aus der Gegend und der nimmt sich halt wirklich sehr viel Zeit und sagt, okay, hier muss ich nochmal herkommen, wenn die Sonne auf der anderen Seite steht oder hier muss ich nochmal hinkommen, wenn der Nebel ein bisschen tiefer ist und dann muss ich mal gucken, wann hier Nebel ist oder hier muss ich mal gucken, wenn der Nebel nicht da ist und so weiter und so fort. Und der macht sehr, sehr eindrückliche, sehr ruhige und auch beruhigende Landschaftsfotografie in Schwarz-Weiß. Ganz, ganz toll. Ja, also das geht. Also könnte eine sehr, sehr spannende Ausstellung sein. Danke, Jürgen.
Ja, und damit wären wir. Wir sind noch nicht am Ende.
Bei einer neuen Aufgabe.
Bitte.
Ja, ja, komm, die aktuelle Aufgabe läuft ja jetzt am 14.03. aus. Das wäre dann die Serie-Aufgabe. Und damit ihr direkt weitermachen könnt, könnt ihr vom 14.03. bis zum 28.03. die Story-Aufgabe machen. Story. Ja, und das heißt, dass ihr im Zeitraum vom 14. März bis zum 28. März 2024 losgeht, ein neues Foto macht zum Thema Story, S-T-O-R-Y, und das Ganze dann hochladet bei Flickr, dort in die Happy Shooting Gruppe stellt und das Tag HSB Story vergebt. HSB Story. Alles zusammengeschrieben. Ja,
so.
Schauen wir mal.
Und jetzt wären wir am Ende der Sendung angelangt, wenn da nicht noch der Christoph uns was geschickt hätte.
Ja, und zwar hat er uns einen Link geschickt zu einer Polaroid SX70 aus Lego. Inklusive Bildern, die quasi.
Da haben wir vor einiger Zeit drüber geredet. Ja. Das ist so eine von diesen Lego Ideas, wo man so in diesem Portal irgendwie wählen kann, was man will. Mhm. Und das gibt es jetzt wohl offenbar so richtig.
Ganz offiziell. Kann es jetzt kaufen.
Als Bausatz.
Hier ist unter 100 Euro. Ich weiß nicht, irgendwo 70, 80 Euro, sowas.
Also hier ist so ein Link zu einer, das ist hier UK mit 70 Pfund oder 70 so. 70 Pfund,
ja, okay. Wir haben in der Episode 746 darüber gesprochen. Das war im Januar 2022. Da war das eine Lego Idea und konnte halt gewählt werden. Und ganz offensichtlich hat das geklappt. Also Christoph, danke für den Hinweis. Mir war nicht klar, dass das inzwischen verfügbar ist. Ich weiß jetzt nicht, seit wann das schon verfügbar ist. Vielleicht ist das schon seit Jahren da und wir haben es einfach nicht bemerkt. Aber ich finde das ganz cool.
Ich glaube ja, dass die Bilder, die da mitkommen, dass die schon vorbelichtet sind.
Meinst du?
Naja, ja, nee, schicke Idee. Also wer so richtig im Lego-Universum ist, im Klemmbausteine-Universum ist, der und im Foto-Universum, der hat vielleicht Spaß an sowas.
99 Schweizer Franken, sagt Christoph.
Okay.
Im Kaufhaus. Mhm.
Naja, das ist schon ein ordentlicher Preis für
es ist ein bisschen ABS-Plaste.
Na gut, damit verabschieden wir euch jetzt und uns und sind nächste Woche wieder da.
Genau.
Und wünschen euch was. Bis dann.
Immer eine korrekte Belichtung. 3, 2, 1.
Happy Shooting. Warte,
Manne. Die.
Jetzt kannst du.
Die. Da, 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 da.